Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss! Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn Stu alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird. Möge der Spaß beginnen!
Hallo, willkommen bei Schocker mit Schlogger, der Februar-Ausgabe im Jahr 2025. Ich bin der Stu und natürlich darf sie nicht fehlen. Sie ist ein Engel für die einen, eine Dämonin für die anderen und Jesus weinte, als er erfuhr, dass sie heute leider keine Zeit für ihn hat, denn die werte Frau muss podcasten. Mir im virtuellen Raum entgegen sitzt die Schlogger. Hallo Schloggi.
Hallo Stu, bist du heute bereit dafür, meine Seele auseinanderzureißen?
Ist heute schon Dienstag?
Ja, schon, habe ich doch in den Kalender eingetragen.
Oh ja, klar, Dienstag, Schlogger Seele auseinanderreißen. Ja, das steht hier drin.
Okay,
ja.
Ich bin bereit.
Ja, wir reden heute über Hellraiser, das Tor zur Hölle aus dem Jahre 1987 von Clive Barker. Bevor wir uns diesem Film widmen, noch ein bisschen Smalltalk. Lieber Schlogger, was haben wir denn so Horrormäßiges gesehen? Außer vielleicht, dass wir gesagt werden, Companion, könnt ihr euch beim Telestammtisch anhören, den haben wir zwar besprochen. Und wenn dieser Podcast erscheint, dauert es, glaube ich, auch nicht mehr lange. Da könnt ihr auch unsere Meinung zu The Monkey hören. Das heißt, die würde ich jetzt gerne hier aber mal ausklammern, damit die Leute auch die anderen Podcasts von uns hören, verstehst du?
Okay, dann kann ich ja schon alles durchstreichen aus meiner Liste. Okay, aber zu The Monkey kann man ja schon, ist Embargo ja gefallen. Man kann zumindest, ist ja egal, ist ja alles draußen, wenn dieser Podcast erscheint. Ja, okay, The Monkey, Companion haben Sue und ich besprochen. Könnt ihr dann euch da anhören, dann sage ich einfach mal, was ich sonst so gesehen habe. Ich habe im Rahmen der White Nights, diesem Fantasy-Filmfest-Auskopplungsding, habe ich Dead Talent Society gesehen. Das ist ein taiwanesischer Horrorfilm, der sehr lustig ist. Also es ist eine Komödie darüber, über die Seelen der Verstorbenen, die wie so eine Art Castingshow eben dafür sorgen müssen, dass sie nicht vergessen werden von den Menschen. Und dann passieren so allerlei Verwicklungen von den Stars der Unterwelt, eben die urbanen Legenden. Das ist das Ziel von diesen verstorbenen Seelen. Und es wird dann alles ein bisschen albern. Und der Film kam mir vor, als würde er 5 Stunden lang dauern. So lang ging er nicht. Also die Idee ist total cool, aber er exerziert sie nicht so richtig durch. Aber wenn man drauf Lust hat, der ist recht kurzweilig auf jeden Fall, mit ein paar schön bescheuerten Ideen drin. Den hast du nicht gesehen, ne?
Ne, habe ich nicht gesehen. Ich war ja bei dem Fantasy Filmfest White Nights und habe mir da auch was angeguckt, aber ich habe den nicht gesehen. Ich muss sagen, ich hätte die Chance gehabt, den zu gucken, aber er hat mich irgendwie nicht so wirklich interessiert, um mal ganz ehrlich zu sein. Und was ich dann so im Nachhinein gehört habe, das klang alles so, ja, ist ganz nett, aber es hat mich bislang nichts dazu bewegt, das nachzuholen, wenn ich ehrlicherweise sein
muss. Und du hattest bei den White Nights gesehen, hattest du The Surfer gesehen mit Nicolas Cage?
Genau, ich hatte The Surfer gesehen, wo ich sehr gespannt bin, wie der in der breiten Masse aufgenommen wird, weil ich glaube, viele erwarten da so einen Nicolas Cage-Film in Anführungszeichen, wo er komplett durchdreht. Das ist es halt nicht. Der ist sehr eigen. Der Regisseur hat davor diesen Vivarium gemacht, falls ihr den Großen kennt. Und wenn ihr den gesehen habt, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da euch erwartet. Und The Surfer ist so eine Hommage, eine Liebeserklärung an so, es nennt sich Osploitation. Das waren so australische Filme, so, ich glaube, aus den 70er Jahren. Die bekanntesten sind so Picknick am Valentinstag, Walkabout und Long Weekend, die haben so eine ganz träumerische Atmosphäre, aber sind dann doch sehr seltsam. Also ich habe echt Probleme, diesen Film zu beschreiben, aber ich fand ihn nicht herausragend, aber ich fand ihn dann doch als Seherlebnis ganz interessant, um es mal so auszudrücken. Der hat schon was sehr Eigenes und Nicolas Cage ist halt immer eine Bank, aber wenn ihr jetzt halt glaubt, das ist sowas wie, was ich, Woody's Wonderland, Prisoners of Ghostland oder Mandy, das ist dann doch eher eine andere Richtung. Also ich würde dem Film empfehlen, wenn ihr Bock habt auf nette Experimente, um es mal so auszudrücken. Aber die Stimmung nach der Sichtung oder nach dem Screening war auch eher gemischt. Also da hattest du wirklich viele, die sind rausgekommen und waren so, was sollte das jetzt? Und einige waren dann noch eher fasziniert. Und
interessant.
Ich kann beide Seiten verstehen.
Okay. Ja, und dann haben wir beide ja hier Nightcall gesehen, aber den würde ich nicht wirklich als Horror bezeichnen. Das war eher so ein kleiner Actionfilm aus Frankreich, der
Belgien.
Belgien, Entschuldigung. Ich weiß nur, dass sie Französisch gesprochen haben, deswegen okay, Belgien. Über so einen jungen Türschlossöffner, wie ist der offizielle Berufsname?
Schlüsseldienstmitarbeiter.
Genau, und der wird halt dann in einer Nacht in so eine Geschichte aus Mafia, Drogen, Gewalt verwickelt. Und das ist sehr schnell erzählt, eben nur eine Nacht, mit coolen Inszenierungsideen, auch so lange Schnitte und lange Szenen ohne viele Schnitte. Aber es ist kein Horrorfilm, es ist ein Actionfilm.
Ja, also ein Action-Thriller, der aber wirklich für sein Budget echt herausragend inszeniert ist. Also diese Verfolgungsjagd, die dann mit dem Rad anfängt und er dann so in die U-Bahn reinfährt und die Kamera verfolgt ihn, vermutlich mit einer Drohne, nehme ich mal an. Das war schon beeindruckend. Und der kommt jetzt Ende Februar, also, glaube ich, auf Blu-ray raus. Das ist sehr schade, weil ich konnte den halt auf der großen Leinwand sehen. Du hast jetzt nur einen Screener. Mhm. Aber ich fand, auf der Leinwand kam der wirklich gut. Also ich kam da wirklich nach 90 Minuten raus und war wirklich ein bisschen groggy, weil ich wirklich mitgegangen bin bei dem Film.
Ah ja, das ist natürlich cool. Und warum erwähnen wir den hier trotzdem, obwohl er kein Horror ist? Weil er eben auch in diesen White Nights im Rahmen davon gezeigt wurde.
Serviceleistung von Schocker mit Schlager,
ja,
bitteschön.
Okay, was habe ich noch gesehen? Ich habe Faculty gesehen und zwar lustigerweise, bevor die News rauskam, dass der ein Remake bekommt. Das fand ich ganz witzig. Und den habe ich gesehen und den hatte ich damals auch schon gesehen. Also es war nicht meine Erstsichtung. Wahrscheinlich habe ich ihn damals gesehen. Und natürlich, weil Josh Hartnett und hier Elijah Wood mitspielen. Und der Film bringt so ein schönes, ist wieder so ein 90er-Film, so eine Zeitkapsel so ein bisschen. Die CGI-Effekte sind ziemlich grottig. Und ich fand den auch immer noch ähnlich wie damals. Also es ist halt ein Film, der mich nicht wirklich mitreißt. Ich finde manches auch inszenatorisch total wild, also dass ich manchmal nicht verstanden habe, warum jetzt eine Figur umgefallen ist oder sowas. Das sind auch wahrscheinlich, fange ich wieder mit dem Meckern an. Der macht Spaß, aber ich finde den nicht großartig.
Ja, ich habe den damals im Kino geguckt. Das war mein erster FSK 16 Film, den ich mit 16 Jahren auch im Kino geguckt habe. Da habe ich, glaube ich, sogar mal am 16. Geburtstag geguckt. Da bin ich ins Kino gegangen.
Du mit deinen Geburtstagen. Du kannst bestimmt für jeden Geburtstag sagen, welchen Film du da gesehen hast.
Also an meinem 14. Geburtstag habe ich Rückkehr der Jedi-Ritter in der Special Edition geguckt. Das kann ich nur sagen.
Ich weiß nur, dass ich irgendwie mit 12 so stolz war, dass ich endlich einen Harry Potter-Film gucken darf. Irgendeinen von denen, der dann da rauskam.
Da merkt man schon, dass wir ein paar Jährchen Unterschied haben. Weil als der erste Harry Potter rauskam, da war ich in dem...
Nee, der erste ist ja ab 6, der war es nicht. Irgendeiner von den darauffolgenden. Ja.
Ganz ehrlich, ich habe den ersten Harry Potter nie im
Kino. Oder ab 0 sogar. Der erste ist ja noch ein richtiger Kinderfilm.
Ja, der erste ist noch ein richtiger Kinderfilm, ja. Ich musste Faculty vor ein paar Monaten nochmal gucken für die Arbeit und
du Armer, muss für die Arbeit Filme gucken, mimi.
Nein, ich weiß, wenn ihr was spenden wollt, ne, das wäre echt total nett. Ich fand ihn irgendwie noch ganz charmant. Ich weiß noch, dass ich damals halt total heiß drauf war, weil er halt eben von Robert Rodriguez war, der damals einfach der heiße Scheiß war.
Stimmt, ja.
Dann noch das Drehbuch von Kevin Williamson, der Mitschöpfer von Scream. Ich war so heiß auf diesen Film. Und ich bin damals rausgekommen und dachte so, boah, ja, der war schon geil. Aber ich glaube, insgeheim, im Innersten meines Inneren wusste ich schon so, ja, so geil war er jetzt auch nicht. Also der ist nicht verkehrt.
Nein.
Schon damals gab es ein paar Effekte, die nicht so gut gealtert sind. Und jetzt bei der neuen Sichtung, weißt du, was ich am gruseligsten fand?
Was denn?
Robert Patrick in Shorts.
Robert
Patrick? Also dieser T-1000-Darsteller Robert Patrick, der spielt ja da diesen Coach. Und das muss ich ihm lassen, den finde ich auch wirklich echt noch bedrohlich. Also das kann der Mann. Der kann wirklich so bedrohliche Charaktere spielen. Wenn der die richtige Visage aufzieht, dann möchte ich nicht neben dem stehen.
Ja, aber es ist ja schon eine ähnliche Visage wie in Terminator, muss man ja auch sagen. Der wurde typecastet, ja, würde ich fast sagen.
Ja, klar. Aber ich glaube, Faculty ist so ein Film, ich hätte ihn, glaube ich, einfach in der Erinnerung behalten sollen. Weil neue Sichtung hat ihn jetzt nicht, also ich fand ihn jetzt nicht miserabel oder so. Es ist ein ganz kleines Kind seiner Zeit, das sollte klar sein. Und es hat ja auch was für sich, mal so einen ganz jungen Josh Hart, also so einen ganz jungen Elijah Wood zu sehen. Aber weißt du, was ich was mich irgendwie genervt hat, und das auch schon bei der Erstsichtung damals.
Was hat dich
Achtung,
genervt?
Spoiler für Faculty. Da gibt's noch diese eine Schülerin, die dann, wo es dann rauskommt, dass sie das Alien ist, dass die Königin oder so von denen, ja? Und dann gibt doch diese Drogen, die sie nehmen. Und wenn du Alien bist, dann verträgst du diese Drogen nicht. Und dann sieht man, dass sie das schnupft. Und dann sieht man mal kurz bevor der Reveal kommt, dass sie das nur so getan hat und irgendwie mit ihren komischen Tentakelfingern da irgendwie dieses Röhrchen noch irgendwie.
Nein,
dann
sie hat in ihrer Nase, hat sie mit ihrer Alien-Transformer-Fähigkeit, hat sie ihr Nasenloch verschlossen.
Ja, oder sowas. Und das ist so, komm, das ist faul.
Ach nee, das mag ich nicht. Das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. Das passt schon. Aber ich hatte hier, weil wir gerade Twin Peaks, oder ich hole es nach, weil ich habe es ja noch nicht gesehen. Und da spielt ja auch die Piper Laurie mit in Faculty, die man dann eben auch aus Twin Peaks kennt. Und das war dann auch ganz nett, die woanders zu sehen. Obwohl ich zugeben muss, ich bin so schlecht mit Gesichtern. Ich habe gefühlt eine Minute vorher Twin Peaks geguckt und ich hätte schwören können, dass ich die Frau in Faculty noch nie in meinem Leben gesehen habe.
Ja, ich kannte Piper Laurie halt als Mutter von Carrie.
Ja, genau.
Gleich dann von Carrie. Mhm. Und ich habe Twin Peaks nie so richtig verfolgt und noch nie so richtig. Ich weiß, Sakrileg, ich bin ein schlimmer Mensch, ja.
Ja, aber Sakrileg, ich habe noch nie das Original Carrie gesehen. Aber dafür sind wir hier bei diesem System.
Dafür sind wir hier. Ne?
Ja, also, genau.
Also heute nicht, das kann ich dir sagen. Und auch in der nächsten Ausgabe nicht, weil die Filme stehen schon fest, also die ihr dann auch wählen könnt. Dazu später mehr. Aber ja, okay, Carrie wäre auch mal interessant.
Ja.
Okay.
Okay, und was hast du noch gesehen?
Ich habe einen Horrorfilm gesehen, nämlich meinen letzten Film, den ich auf der Fantasy Filmfest White Nights gesehen habe. Und ein Film, wo ich dankbar bin, den im Kino geguckt zu haben. Und zwar heißt der Film Mats. Großes M, kleines A, kleines D, großes S. Mats. Ein One-Take-Film, der also wirklich ohne mit irgendwelchen Digitaltricks irgendwie, also es gibt keine verschnittenen Verstecke. Gerg, richtig gut gesprochen, Sebastian. Ganz toll. Es gibt keine versteckten Schnitte in dem Film. Es ist wirklich ein organischer One-Take. Roundabout so 90 Minuten. Und man kann den Film zuordnen dem, ich würde sagen, Zombie-Genre. Aber weil der Film halt eben ein One-Take ist, gibt es ein paar Sachen, die ein bisschen anders laufen. Weil zum Beispiel, du kannst natürlich bei dem One-Take nur schwer irgendwelche großen Splatter-Effekte da reinknallen, weil das musst du ja irgendwie vorbereiten, ne? Deswegen agieren die Zombies vielleicht auch ein bisschen anders. Und es fällt mir schwer, diesen Film wirklich zu empfehlen. Aber ich muss sagen, als ich den geguckt habe, das war schon fast schon so ein sensorisches Erlebnis. Ich bin da wirklich mitgegangen. Der hat mich irgendwie gepackt und auch wirklich fasziniert und auch mitgerissen. Aber ich muss sagen, auch wenn es ein filmisches Wagnis ist, das ich wirklich auch schätze, ich finde im Nachgang ist es faszinierender, wirklich die Frage, wie haben die das gemacht? Weil da sind halt Szenen drin, die sind toll gespielt. Also wenn die halt so Zombies wären. Das sind nicht diese klassischen Zombies, die dann so gehören, sondern die agieren ganz komisch. Die schnappen dann mal so und zucken so. Und das, ich weiß nicht, das durch die Nähe der Kamera, das hat etwas ganz Seltsames. Es hat irgendwas mit mir gemacht. Ich kann es nicht näher beschreiben. Aber als ich dann aus dem Film rausgegangen bin und dann am Bahnhof gestanden habe und auf meinen Zug gewartet habe, habe ich nicht so richtig über das nachgedacht, was ich gesehen habe, sondern halt mehr darüber nachgedacht, wie haben die das gemacht. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
Ja, nee, das finde ich auch cool. Deswegen, und das, wenn wir jetzt schon den Übergang zu Hellraiser machen würden, was wir noch nicht machen, ich möchte nämlich noch was sagen, begeistern mich diese Practical Effects auch so sehr. Weil du halt wirklich weißt, wenn du keinen Computer zur Hilfe nehmen musst, ist alles muss von Hand gemacht worden sein. Da kannst du nicht tricksen. Und das gibt so eine ganz andere Atmosphäre, ganz andere Flair. Und das kann ich so gut nachvollziehen. Und hier bei Mats, oder ich habe auch Leute gehört, die behaupten, man würde den Mad-Ass aussprechen.
Das kann sein, es geht ja auch so ein bisschen um Drogen. Also der Film fängt damit an, dass die anfängliche Hauptfigur halt so eine neue Droge schnuppt. Das sieht aus wie rotes Kokain. Und dadurch immer die Frage im Raum steht, ist das gerade, was er sich vorstellt, ist das vielleicht immer nur um Drogen war?
Okay.
Oder ist es vielleicht dann doch echt?
Ist es eine Metapher für Elevated Horror, für irgendwas?
Ganz ehrlich, am Ende des Films fährt eine Figur mit dem Aufzug nach oben. Also das ist schon mal elevated. Das ist ja gesagt.
Ja, also bei dem Film, was du eben meintest, dass es, wenn es One-Take ist und wenn es eben eindeutig irgendwie handgemacht ist, eindeutig jetzt, was auch immer das heißen mag, dann fände ich das auch sehr beeindruckend. Und dann klingt es auch so, als wäre das wirklich was im Kino noch mal krasser wirkt als dann zu Hause.
Du bist dran.
Ich habe noch Green Room gesehen. Ob das jetzt so krass Horror ist, kann man teilweise schon sagen, weil manche Effekte sehr ekelhaft sind, sodass ich weggucken musste. Also relative Brutalität.
Der ist schon intensiv, finde ich. Also ich würde ihn als Horror einordnen. Also auch als Thriller durchaus, aber ich fand den echt intensiv. Also das war schon für mich nur in Anführungszeichen eine Horrorsichtung.
Ja, also da geht es ja um eine Punkband, die eben auf unglückliche Weise auf Nazis.
Nazi-Punks, fuck off, ja.
Genau, auf Nazis trifft. Und ich hatte den auch schon gesehen, also war auch nicht meine Erstsichtung. Und da fand ich damals, ist er mir auch nicht krass in Erinnerung geblieben und jetzt konnte ich ein bisschen mehr aus filmischer Sicht wertschätzen, aber auch dieser Film, ich finde ihn auch gut und ich finde toll, dass es sie gibt, weil sowas hat man, also das ist ja was Besonderes, also die Szenario ist toll und wie plötzlich da reinstolpern und du fühlst in jeder Sekunde, okay krass, das passiert wirklich einfach, keiner hat jetzt einen großen Plan, die machen einfach irgendwie, das finde ich toll bei dem Film, aber der ist auch nicht der bemerkenswerteste Film aller Zeiten. Was nicht jeder Film sein muss, aber ja, manche finden den ja wahnsinnig großartig und das sehe ich ja auch einfach nicht. Hm. Ja. Du hast noch was gesehen bestimmt, weil du immer 5 Millionen Sachen gesehen hast.
Ich habe noch gesehen When Evil Lurks, ist ein Horrorfilm, der jetzt Ende Februar in die deutschen Kinos kommt, nachdem er glaube ich schon auf zig Festivals gelaufen ist, also den gibt es auch schon seit 2 Jahren. Und der hat schon echt ein paar richtig böse Szenen und der hält auch echt teilweise lange drauf.
Ja.
Und es gab auch eine Szene, die kam echt überraschend für mich. Da habe ich dich, glaube ich, auch vorgewarnt. Habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben.
Ja. Mhm.
Ich finde den gut. Ich gehe nicht mit, dass diese Stimmen, die sagen, das ist so das ultimative Supermeisterwerk, aber das muss man ja sagen, gerade im Horrorbereich hast du es ja relativ häufig, da kommt der neue Horrorfilm, dann ist es entweder der beste, der gruseligste, der brutalste oder so. When Evil Lurks fand ich gut, nicht mehr, nicht weniger. Der Regisseur kann auf jeden Fall was, das sei gesagt. Und ich glaube, mein Problem ist einfach, ich habe echt lange gebraucht, bis ich akzeptiert habe, dass er einfach so in seiner eigenen Welt spielt. Um es mal so auszudrücken. Also, der fängt an und nach 5 Minuten heißt es so, ja, das ist übrigens so ein Typ, der tötet Dämonen. Ich so, okay, wir sind also in einer Welt, in der anscheinend das okay ist. Dass jeder weiß, dass Dämonen unterwegs sind. Und dann, aber ein paar Minuten später, fühlt es sich so an, als wäre es nicht so eine Welt und so. Das war mir ein bisschen...
Oh, das mag ich ja gar nicht, ne? Wenn der Film Regeln aufstellt und sie dann selbst ignoriert. Das hatten wir ja schon neulich.
Ich würde es gar nicht sagen, ob es als Regel aufstellt. Aber
ja, aber wenn
gut,
ein Film seine Welt so erklärt und dann seine eigene Welt missachtet, das finde ich total bescheuert. Ja.
Dann habe ich noch einen Film gesehen, den würde ich gerne lieber mögen, als ich es tue. Aber ich finde den irgendwie charmant und den habe ich tatsächlich, das war so eine, ich hab den mal im Prime Video gesehen, auch mehr so auf Zufall. Und zwar heißt der Here for Blood. Und es ist eine relativ klassische, das ist klassische Geschichte, aber ja doch, im Horrorfilm ist es klassische Geschichte. Du hast eine junge Frau, die als Babysitterin engagiert wird und dann tauchen plötzlich maskierte Killer auf.
Toll.
Mhm. Jetzt gibt es aber da einen Twist. Hm. Die junge Frau, die engagiert worden ist fürs Babysitten, die hatte keine Zeit und hat stattdessen ihren Freund hingeschickt. Und ihr Freund ist ein auf Steroidener Masse-Typ, der Wrestler ist. Und
ach ja.
Ganz ehrlich, der ist ziemlich dumm, der ist nicht perfekt, aber irgendwie fand ich ihn sehr charmant, weil dieser Hauptdarsteller auch wirklich, ich habe ihm direkt zugeguckt und der hat natürlich auch, das war alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern versehen, aber Here for Blood kann ich wirklich für einen netten Abend empfehlen. Leider Gottes, wer kennt es nicht, ich habe ihn bei Prime Video geguckt, habe einen Freund empfohlen, der meinte einen Tag später, der ist nicht mehr bei Prime Video, der kostet jetzt wieder was.
Oh nee, okay, schade.
Ja. Und wenn wir schon dabei sind, ich habe Wolfman geguckt, kann ich tatsächlich nur so viel sagen, der hat ein paar interessante Ansätze, aber ansonsten ist das ein Film, den hast du vergessen, wenn der Abspann läuft. Leider, ist so. Und oh, was auch noch Horror ist, ist folgendes, du gehst mit deinem alten Schulfreund Nils ins Kino und überredest ihn in das Sneak Preview zu gehen, weil du einfach hoffst, dass Love Hurts läuft, den du schon gesehen hast.
Ich habe ihn schon gesehen, ja. Mhm.
Genau. Und ich gedacht habe, komm, ne, wenn du jetzt Love Hurts in der Sneak erwischt, dann kannst du den mit Schlocki besprechen. Freue ich mich drauf. Nur um dann im Kino zu sitzen und dann so kurz bevor der Film losgeht, nochmal zu checken und dann zu merken, oh fuck, die haben Love Hurts von Anfang Februar auf Anfang März verschoben. Und dann schon klar war, okay, Love Hurts wird nicht laufen. Was stattdessen lief, war Baby Girl, den ich schon gesehen hatte. Auch da kann ich die Besprechung von Schlogger und mir empfehlen. Und ich sag dir ganz ehrlich, Baby Girl innerhalb von einem Monat zweimal gucken, ist kein Genuss.
Nein, das glaube ich. Aber du bist dann auch niemand, der aus dem Kino geht, höre ich daraus.
Ich sag mal so, Ich hatte am nächsten Tag eine Verabredung zu Kneecap, übrigens der ist super, und zum Shawarma-Essen. Und dann wurde mir gesagt von meiner Begleitung, pass auf, die nehmen da keine EC-Karte, also brauche ich Bargeld. Und dann dachte ich mir, hey, vom Kino ist ein EC-Automat und bin dann einfach, wenn Babygirl mal kurz für 20 Minuten rausgegangen, um mir Kleingeld zu holen.
Ja. Ja, okay, aber du hattest sie ja schon gesehen und der ist wirklich, der ist ja auch nicht sexy, der schneidet ja weg, wenn es sexy werden könnte. Ah, aber da können wir auch unsere Besprechung anhören. Eine andere Besprechung könnte man auch anhören, ausnahmsweise mal nicht mit Stu, sondern mit dem lieben Johannes, auch einer unserer Kollegen. Mir fällt nämlich gerade noch ein, dass ich auch Night Bitch gesehen habe, der ja auch als Horror vermarktet wird, den gibt es auf Disney Plus gerade mit, wie heißt sie, hilf mir.
Amy Adams.
Amy Adams, genau. Und der Film ist kein Horror. Also hier, lasst es euch von mir sagen, da, ich konnte mit dem Film sehr gut was anfangen. Ich habe sehr gevibed mit dem. Da geht es um eine junge Mutter, also seit 2 Jahren ist sie Mutter, die mit ihrer Lage überhaupt nicht klarkommt. Und das wird dann so verflochten und gezeigt mit so einer Art Transformation zu einem Tier. Genau, aber das ist kein Horror. Also es gibt eine Mini-Szene, die Body-Horror ist und der Rest, also minimal. Und der Rest ist wirklich kein Horror. So, ihr habt es hier von mir gehört, das ist kein Horror. Ich konnte den gucken. Und jetzt super Überleitung von mir. Wir sollen nicht über The Monkey reden, aber eine Anekdote aus der Monkey-Sichtung. Und zwar hattest du mir ja gesagt, ich könne The Monkey angucken. Du bist ja das Maß aller Dinge für mich. Du meinst es gut mit mir. Wir kriegen ja in unserem Verteiler, kommen dann immer die Pressevorstellungsvorschläge rein und das frage ich dich, du, der interessiert mich, hier in diesem Fall The Monkey, kann ich den gucken? Und dann sagst du, oh ja, guck dir den mal an. Und ich vertraue dir, du würdest mich nicht quälen wollen und mir einen Film zumuten, den ich nicht aushalte. Also bin ich ins Kino gegangen und da saßen schon, keine Ahnung, Schröck von Kino Plus saß da, die Jungs von hier, wie heißt er, Demons and, ich will immer Dragons.
Devils and Demons.
Devils and Demons, genau, sorry. Devils and Demons saßen da und die gucken mich an, fragen mich, was machst du denn hier? Und dann sage ich, ja, Kollege Stu hat gesagt, dass ich den Film aushalte. Und alle nur, Also ich stehe jetzt bei Horrorfilmen, wenn ich den Raum betrete, dann provoziere ich große Enttäuschung in allen Gesichtern, weil dann alle wissen, das wird ein lahmer Horrorfilm.
Also, okay.
Ja.
Okay, das heißt für mich, ich werde jetzt einfach jeden Horrorfilm reinschicken.
Nein, bloß nicht. Aber es war schön, weil wirklich alle, okay, sollen wir rausgehen? Ist das eine Komödie oder was? Ist es gar kein Horrorfilm? So. Ja, okay. Okay. Mein Gesicht ist jetzt mit Enttäuschung verbunden. Fand ich aber ganz witzig. Also wenn ich irgendwo in einem Horrorfilm auftauche, wisst ihr alle, so schlimm kann der Film nicht werden.
Tut mir ein bisschen leid. Also natürlich verdienst du es, wenn du einen Raum betrittst, dass die Leute jubeln. Das ist natürlich ganz klar. Das sollte hier gesagt sein. Aber gut. Das ist eine schöne Geschichte, das freut mich sehr. Was mich auch freut, ist, dass wir jetzt über Hellraiser reden.
Ja.
Das Tor zur Hölle, wir stoßen es auf. Kennst du den Namen Clive Barker?
Ich kannte den Namen Clive Barker, weil mein lieber Mitgucker, der hat die Blüter des Buches, die Bücher des Blutes im Flur stehen und erzählt mir auch die ganze Zeit davon. Und der hat mir tatsächlich auch vorher von Hellraiser erzählt, aber da werde ich dann von berichten, wenn du mich fragst, was ich vorher wusste. Also ja, ich kannte Clive Barker, ich wusste, dass er die Bücher des Blutes geschrieben hat, aber ich habe nichts gelesen und ich wusste auch nicht, dass der irgendwas mit Hellraiser zu tun hat.
Ich muss ja auch sagen, also ich weiß im Groben, wer Clive Barker ist, also anscheinend ein britischer Autor, der halt Horrorbücher macht, anscheinend heißt davon eins Buch des Blutes oder das Bücher des Blutes, sowas wie, keine Ahnung, Harry Potter für Horrorfans, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, in den 90ern gab es so einen Ego-Shooter, Clive Barkers Undying, und ich habe den immer so verortet als Nichtfachmann. Das ist so ein bisschen der Stephen King für die Perversen, um es mal so ganz hart auszudrücken.
Das gefällt mir.
Ich habe halt immer ganz viel, also was ich ganz viele, ich habe immer wieder was über ihn gehört, also nicht über ihn persönlich, aber was er für so Sachen macht, und fand das immer sehr seltsam, weil zum Beispiel bei Hellraiser, den wir heute besprechen, ich weiß auch, ich habe damals sowas wie eine Synopsis, also eine Inhaltsangabe mal so gelesen, und das ergab für mich einfach überhaupt gar keinen Sinn. Was soll das? Ketten, Lust, Schmerz, Hölle, hä? Ja. Und ich habe es ja schon bei unserem Chucky-Podcast im Dezember kam, der erzählt, dass ich ja auf der Chucky-Kassette auch Hellraiser drauf war. Und als ich den dann gesehen habe, dachte ich mir, okay, interessant, ich muss mich vielleicht mal ein bisschen mit Clive Barker beschäftigen. Achtung, Spoiler, ich habe es nie getan. Also ich weiß, dass er noch andere Filme gedreht hat, also Lords of Illusion oder Nightbreed, und dass sie bei Genrefans auch sehr beliebt sind. Auch Hellraiser ist bei Genrefans sehr beliebt und gilt so ein bisschen als Meisterwerk oder als Kultfilm zumindest. Aber ich war jetzt auch gespannt, den mal wieder zu sehen. Und wenn es dir nichts ausmachen würde, liebe Schlogger, würde ich jetzt einfach mal als so richtigen Startschuss für unsere Hellraiser-Besprechung dich einfach mal bitten zu sagen, Hellraiser, worum geht es eigentlich?
Also ich lese erstmal die offizielle Beschreibung vor. Die ist ganz, also die offizielle von Letterboxd jetzt. Die ist ganz kurz und dann würde ich meine Beschreibung hinten dran hängen.
Okay, bitte, ich bin gespannt.
Also pass auf, hier, die Tagline ist hier, er wird deine Seele auseinanderreißen. Ich übersetze das jetzt alles frei aus dem Englischen. Der Hedonist Frank Cotton findet eine mysteriöse Puzzlebox, die Cenobiten beschwört, die dann wiederum die Tür zu einem Bereich öffnen, wo Schmerz und Lust nicht mehr trennbar sind. Das ist der Text auf Letterboxd. Und da flechte ich jetzt noch, was wusste ich vorher über den Film rein? Ich wusste vorher, weil eben mein Mitgucker mir von diesem Film schon erzählt hatte, beziehungsweise er hatte mir von Hellraiser erzählt. Er hatte erzählt, da geht es um Menschen, die Schmerzen erleiden wollen. Und zwar so sehr, die werden gequält von diesen Zenobiten, dass es die schönste Lust ist, wenn sie mal keinen Schmerz spüren. Und das war für mich dann klar, und das macht ja auch diese Beschreibung auf Letterboxd, gibt dieses Gefühl, hier geht's nur um Schmerz. Das ist ein Folterfilm. Hier geht's um einen Hellraiser, jemand, der die Hölle hochzieht und die Hölle öffnet. Also es wird hier nur um leidende Menschen gehen und die ganze Zeit wird gefoltert. So ging ich in diese Sichtung rein. Das war meine Erwartung. Und jetzt die Beschreibung, um was es in dem Film eigentlich geht. Ich habe den Eindruck, in diesem Film geht es auch um die Zenobiten, aber mehr so am Rande. Denn eigentlich geht es um eine Frau, die ihren Mann betrogen hat und mit einem Typen, der eben die Zenobiten provoziert hat und dadurch, also beschworen hat und dadurch auch gestorben ist. Und die Frau, die hat mit diesem Typen den geilsten Sex ihres Lebens gehabt, der so geil ist, so unendlich geil, dass sie für den mordet, um ihn wieder zum Leben erwecken zu können. Und dann kommen wieder die Zenobiten. Aber eigentlich geht es um diese Frau, die so unglaublich geilen Sex hatte und mehr kann da gar nicht sein, weil mehr zeigt uns dieser Film nicht, dass sie eben mordet.
Vielleicht auch hier zur Konkretisierung. Der Frank Cotton ist der Typ, der jetzt von den Zenobiten gefangen genommen wird.
Na, er hat sie ja beschworen, er wollte ja.
Genau, das meine ich damit, der hat sie beschworen. Mhm. Und die Frau ist die Ehefrau von seinem Bruder, das kommt noch hinzu.
Ja. Genau, sie ist die Ehefrau von seinem Bruder und der Film deutet an, dass an ihrem Hochzeitstag kam der Bruder und dann hatten sie unglaublich geilen Sex auf dem Brautkleid und seitdem, keine Ahnung, seitdem ist die Frau irre. Oder war sie es vorher schon? Ich weiß es nicht. Also ich hatte das Gefühl, es geht nur darum, du hast schon gesagt, Stephen King für Perverse, vielleicht fehlt mir da irgendwas an Hintergrundwissen aus dem Buch, aber warum die Frau das macht und wie krass dieser unglaubliche Sex gewesen sein muss, zeigt mir der Film auf jeden Fall nicht.
Stimmt, das wird nicht gezeigt. Also der Film ist für die Art von Film recht zeigefreudig, was so Blut und Matsche angeht, aber was Sex angeht, ist der, ja, ich will nicht sagen prüde, aber ja, ne, ich glaube, da haben wir beide schon Härteres gesehen.
Aber es ging überraschend wenig um Folter, fast gar nicht, sondern sehr viel um die Frau, die
ich
dann mordet.
Ich bin so schön, wie enttäuscht du darüber klingst.
Also es war so, ich hatte nur einen Film erwartet. Am Anfang sehen wir ja, wie Frank Cotton eben diese Box, dieses Puzzle löst und dann in diese Hölle oder Himmel, aber es scheint ja egal zu sein, gezogen wird. Und dachte ich, oh Gott, jetzt geht's los, jetzt haben wir 90 Minuten lang Folter. Aber nö. Eben nicht.
Ey, weißt du, was mich wirklich irritiert bei dieser komischen Box? Und es gibt ja wirklich mehrere Teile, da kommen wir vielleicht dann gleich noch drauf zu sprechen. Aber es wird mir immer so verkauft, boah, diese Box ist ganz was Besonderes. Das ist wirklich was sowas Besonderes. Aber anscheinend kann die jeder Depp lösen. Das ist so, hier mal drehen, da mal drehen. Ganz ehrlich, also überleg mal, du hast so einen Crack, der so einen Zauberwürfel innerhalb von 3 Sekunden löst. Was der mit dem Ding anstellt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, weil diese Box so als Besonderheit dargestellt wird, aber irgendwie, egal wer die hat, der nimmt die in die Hand oder sie nimmt die in die Hand, macht einmal ABCD und dann ist das Ding gelöst.
Sogar Leute, die gar keine Ahnung davon. Genau, also wenn wir jetzt den Film für die Leute erklären, die wirklich gar keine Ahnung haben, wir haben eben die Frau und den Typ, die ziehen in ein Haus. Es ist ein sehr gammeliges, altes Haus. Warum die da einfach so reinziehen, ist egal, ist dem Film auch egal. Auch mehrere Räume sind überhaupt noch nicht renoviert und schimmelig und voller Ratten. Und der Mann hat auch eine Stieftochter, der hat eine Tochter, sie ist für die Frau aber die Stieftochter. Und die wird dann eben auch noch diesen Würfel bekommen. Und die Frau ist eben fremdgegangen mit dem Bruder des Mannes und der hat eben die Zenobiten am Anfang des Films provoziert. Der Mann wird sich einmal wehtun und Blut vertropfen in dem Schimmelraum und dadurch wird dann der...
By the way, ja? Sorry, wenn ich da reinschreite, aber ganz ehrlich, es ist ja auch so, wenn er sich an diesem Nagel da schneidet, das ist ja wirklich, das ist ja... Wo ich mir auch denke, okay, jetzt übertreibst du ein bisschen, weil es ist ja nicht so, dass er sich einmal kurz so einmal ratscht und ein Tropfen Blut, der reißt sich ja die ganze Hand damit.
Ich habe weggeguckt, hab nichts gesehen.
Auch denke so, sorry, ich habe kurz vergessen, mit wem ich spreche. Ja.
Genau, und durch dieses Blutopfer wird dann der Frank, kann sich wieder zusammenbauen, braucht aber noch viel mehr Blutopfer. Er ist nämlich nur so ein Skelett mit Fleisch dran und redet dann eben mit der Julia, so heißt sie, wir können auch gerne mal Namen geben. Also die Frau, die komische Frau heißt Julia, die Tochter heißt Kirsty, Frank Cotton ist, kennen wir schon. Und
Larry Cotton ist der Bruder.
Genau, und dann fängt sie eben an zu morden, um ihn wieder zum Leben zu erwecken und endlich wieder unglaublich geilen Sex zu haben.
Ich finde den Film ziemlich uninteressant, so gerade wenn es um diese Thematik der Lustgewinnung und sowas geht. Aber wenn man es mal ganz pauschal betrachtet, ist es halt so, da steht halt ein Typ vor ihr, ja, mit dem sie halt vor Jahren mal einmal Sex hatte, der wahrscheinlich gut gewesen ist. Aber er steht halt da wirklich komplett ohne Haut. Einfach nur so ein Bündel aus Knochen und Fleisch einfach so, ne? Und sagt so, du musst mir helfen, mich, dass ich wieder ganz werde.
Ich bin's, der Frank.
Erstmal, ja. Ich bin's, der Frankie. Genau. Ja, und sie so, Frankie, ja geil, sag mal, wenn ich dich wieder komplett mache, hast du denn auch wieder einen Penis, wir können Sex haben?
Ist der
ja,
Penis klar, jetzt schon cool. Da? Können wir jetzt schon Sex haben?
Ja, wirklich. Also,
wie viele Menschen muss ich umbringen, damit wir wieder Sex, damit der Penis also, wieder bereit ist?
Verstehe nicht falsch. Ich finde oder fand den Film jetzt auch bei der erneuten Sichtung sehr stimmungsvoll. Du siehst natürlich, dass das schon nicht alles so top-notch ist, also so zum Beispiel, der hat sehr wenig Handlungsorte. Auch das Haus wirkt halt also teilweise so, ja, wir hatten drei Räume und ein Treppenhaus, mehr haben wir nicht. Ne? Aber gerade wenn es halt so um das Körperliche geht, ist der nicht schlecht, finde ich. Also wir kommen vermutlich gleich noch dazu, zu den anderen Szenen, wo du vermutlich weggeschaut hast. Ja? Ich finde, der hat von der Stimmung her, hat der mir wirklich wieder sehr gut gefallen.
Ja, es war halt echt... Ich war halt echt mit dieser anderen Erwartung. Es ging halt für mich recht wenig um den Aspekt Lust durch Schmerz oder alles, wofür die Zenobiten vermeintlich stehen. Das war für mich kein großer Teil des Films. Die waren dann halt mal da und dann stehen sie dann rum. Und,
hallo.
Genau. Und dieses Ganze, was kann Schmerz für Lust bereiten und dieses Thema eben so krass viel Schmerz, dass kein Schmerz sogar gerade erst die Lust, dafür ging es für mich in dem Film überhaupt nicht. Und das war eben dann, vielleicht hat er für mich dann ein bisschen den Film, der er dann ist, ein bisschen schwieriger gemacht. Mein Mitgucker, der hat die Bücher gelesen und der war sehr enttäuscht von der Julia, weil die im Buch halt richtig sexy ist und man versteht halt, warum die so eine Wirkung auf Männer hat. Weil sie muss ja später Männer auch verführen, um die dann umbringen zu können in diesem Schimmelraum. Und sie sei halt in ihrer Rolle überhaupt nicht nachvollziehbar sexy.
Ja, diese Julia, die macht mich wahnsinnig. Ich hab die mir so krass anders vorgestellt.
Beim Lesen?
Jung und hübsch und heiß und sexy und...
Du meinst, du müsstest offensichtlich Gründe geben.
Das ist so eine verhärmte Schalterbeamtin.
Was warum er ihr das alles durchgehen?
Ich kann verstehen, woher das kommt, weil dein Mitgucker ja auch mit einer unglaublich sexy Person zusammen ist.
Na klar.
Aber ich finde, und ich kenne das Buch nicht, ich fand die Julia großartig.
Ah, das ist schön.
Die hatte sowas Verruchtes. Das ist jetzt keine Sexbombe, wie man sich sie vorstellt. Das ist jetzt keine, die mit Strähnchen, Push-Up-BH und Stöckelschuhen da steht und sagt
nee,
so...
Nee, die hat einen Fukuhila.
Selbst für die 80er sah die doch beschissen aus mit diesem Fukuhila.
Ey, Fukuhila sind geil. Sorry, Frauen mit Fukuhila sind das Geilste. Na, sorry, egal. Ich schweife ab. Tut mir leid. Ich fand die einfach, die hatte eine Ausstrahlung. Ich hab dir das abgekauft. Die hatte sowas Sinistres, auch sowas Böses. Fast schon das wie so eine, ich würde fast schon sagen, wie so eine Hexe. Aber die hat auch für mich so eine Art Lust ausgestrahlt. Ich hab die gesehen und mir war sofort klar, erstens,
die ist böse.
Und zweitens, genau, die fickt, ja. Und ich kann verstehen, dass man das da anders drauf reagiert, aber ich fand die wirklich toll.
Hm.
Bei mir hat das total funktioniert.
Ja, das ist schön, dann deine Sicht zu sehen. Ja, das verstehe ich. Die wirkte wirklich so verrucht, passt gut. Ja, ich glaube, das passte.
Rattisch verrucht.
Rattisch ist, passt auch zu.
So habe ich sie am liebsten. Ja. Ja. Also ich kann das verstehen, wie gesagt, weil wenn du jetzt sagst, das ist eine Sexbombe, dann siehst du nicht sie. Das ist ganz klar. Das ist ein ganz anderer Typ von Frau, aber ich mochte sie. Also ich habe auch irgendwann es gemocht, sie und Frank zu hassen, weil die ja wirklich relativ rigoros auch zu Werke gehen, ne? Hm? Und das ist auch kein Film der langen Erklärung. Das ist ja wirklich so, Frank, du bist wieder da? Oh, wo ist übrigens deine Haut? Ja, egal. Ich helfe dir mal, ne? Aber das hat auch irgendwie Charme, finde ich.
Ja. Ja, das verstehe ich auch gut. Ja, es freut mich. Ich habe ja gern auch immer, manchmal, wenn man das Gefühl hat, man ist so in seiner eigenen Bubble drin, finde ich es immer gut, wenn was von außen kommt. Du kommst jetzt von außen, gefällt mir.
Genau. Übrigens, wenn du ein paar Leute für mich umbringen könntest, wäre es ganz nett, dann könnte ich mich wieder richtig materialisieren.
Bist du?
Okay, ja, ich will's. Aber das ist ein guter Stichwort, materialisieren. Du hast es schon erwähnt, durch dieses kleine Malheur mit dem Nagel, aka ich reiß mal die halbe Hand auf. Übrigens, ging es dir auch so? Ich musste so ein bisschen an The Thing denken beim Bluttest, wo sie sich auch den halben Daumen aufratzen, wo sie einfach nur einen Pieks machen müssten. Aber gut, sei es drum. Ich finde, die Szene, wenn Frank wieder zum Leben erwacht, und ich bin mir nicht sicher, ob du sie überhaupt gesehen hast oder wie viel du davon gesehen hast, aber das ist halt richtig geile Practical Effects. Du siehst, es ist handgemacht, es sieht richtig geil aus, es ist echt widerlich, es suppt, es schleimt, es ist klebrig, es ist rot, es ist grün, es ist wah. Toll. Ich fand, das war richtig schön. Was sagst du dazu?
Zu diesem Suppen, das war auch geil. Von diesem Frank, also dem Monster Frank, da ist immer irgendwas runtergetropft. Das fand ich auch geil. Das hing immer irgendwie ein Schleimfaden irgendwo runter. Das war cool, ja. Und jetzt diese Szene. Da musste ich an The Thing denken, eben wegen der Practical Effects. Und ich habe wirklich die ganze Zeit hingeguckt, weil ich es so geil fand, zu sehen, dass das... Also ich muss nicht immer hingucken, wenn es Practical Effects sind. Also die Hunde in The Thing, ekelhaft, finde ich super, blöd, will ich nicht sehen. Aber hier, wie Frank sich da wieder aufbaut, das war so auch logistisch so cool. Also erstmal das Rückgrat, oder es kommen erstmal die Arme raus und dann das Rückgrat und dann baut sich das Hirn zusammen und dann wird das Rückgrat in das Hirn rein. Also ich fand das einfach von der Idee her schon so cool. Man muss ja auch sagen, ich bin ein großer Gehirnfan. Also wenn ich irgendwo Gehirne sehe, dann bin ich prinzipiell schon an Bord. Außer fällt mir gerade ein bei Mars Attacks. Das ist ein Film, der hat ein schweres Trauma bei mir verursacht. Also wirklich schwer. Ich konnte wirklich als Kind dann sehr lange nicht schlafen. Jede Nacht aufgewacht. Und da sieht man ja auch sehr viel Hirn. Aber hier in diesem Film fand ich es einfach nur faszinierend. Ich habe dem total bewundert, fasziniert zugeguckt, wie sich das zusammenbaut. Und das fand ich auch irgendwie, aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es auch die Abhaltung, fand ich das nicht eklig, sondern wie gesagt, einfach nur faszinierend.
Ja, und du siehst zwar auch natürlich, dass sie es vermutlich so rückwärts abgespielt haben, aber es ist so detailliert. Aber
das Stop-Motion auch teilweise.
Oder auch Stop-Motion, genau. Es ist halt wirklich so richtig geil handgemacht und vor allem, es hat auch so diese Horror-Aura. Das ist so, du bist echt froh, dass du gerade nicht in diesem Zimmer wirklich bist. War schon immer noch sehr beeindruckende Szene. Ich habe wirklich, also Chapeau, ich habe mir diese sogar noch mal zweimal angeguckt, weil ich so ein totaler Crack bin.
Ja, aber die fand ich auch ziemlich cool. Also, wie gesagt, wie der Arm da rauskommt und dann in dieses Gehirn reingeht, das finde ich großartig. Und wie er dann auch aussieht am Anfang, wo er dann eben auch Julia trifft, ey, der kann doch alles behaupten. Der hätte auch sagen können, ey, ich bin Donald Trump.
Ich bin's, der Manni, kennst mich noch, dritte Klasse.
Ja, genau, also das war ja nur ein halbes Skelett.
Ich habe Bio bei dir abgeschrieben. Lass mal ein paar Leute töten.
Okay, ja, Hauptsache nicht mit dem Larry Sex, der gibt's mir halt gar nicht. Ich nehme dich. Wie viele muss ich umbringen?
Aber eine Frage, womit ich jetzt bei der Zweitsichtung nicht Probleme hatte, aber ich hatte halt diese eine Frage, die sich so aufkeimte, ist, wenn halt die Julia jemand ist, der sich so zu diesem Hedonisten Frank also zugezogen fühlt.
Dem Hedonisten.
Warum zum dem Hedonisten? Steht bei Letterboxd und dann ist es auch richtig. Wie kommt die da mit so einem Lauch wie Larry zusammen? Weil sein Bruder ist halt so der nette Mann, weißt du, so ein bisschen so, hallo, ich bin der Larry, ne, wer bist du? Ich bin der Julia, ich stehe auf Schmerz. Und was willst du haben? Oh ja, Vanilleeis wäre jetzt nicht schlecht. Also
schön, Vanilla, genau.
Ja, genau, es passt nicht so richtig. Also es stört mich jetzt nicht, das möchte ich dem Film nicht vorwerfen, aber zurückblickend dachte ich mir so, was war ihr Plan?
Mein lieber Stu, ich habe das Gefühl, du musst ja. Baby Girl nochmal gucken. Denn wir sehen doch, dass Frauen vielleicht in einer längeren Beziehung erst merken, was eigentlich ihre tiefen sexuellen Bedürfnisse sind. Vielleicht war die ja mit Larry super happy, bis dann der Frank mit seinem magischen Penis hier ihre Bedürfnisschatulle geöffnet hat. Oder gestoppt.
Ich möchte ein Spin-off vorschlagen. Wir tauschen einfach Nicole Kidman und Claire Higgins als Julia einfach aus. Julia kommt zu Baby Girl und Nicole Kidman kommt zu Hellraiser. Das wird super.
Ja, genau. Also passt. Ist doch schön, dass auch Baby Girl hier seine Berechtigung noch hatte und sie diese Besprechung eingeflochten wurde.
Wie sieht wohl Harris Dickinson ohne Haut aus? Naja.
Ja, also das finde ich okay. Wer weiß, wie lange die auch schon zusammen sind. Vielleicht war die ja super happy und merkt jetzt erst, es ist der Frust, der in ihr spricht und sie, keine Ahnung, ist zu feige oder man trennt sich einfach nicht.
Sie können ja gar nicht so lange zusammen sein, also zu meinem Verständnis zumindest, weil sie ja nicht so den besten Draht oder Kontakt hat zu der Kirsty, seiner Tochter. Und die ist jetzt, ich würde sagen, die ist Teenagerin, oder?
Stimmt,
also es wirkt auf mich mehr so, dass die vielleicht so 2, 3, vielleicht 4 Jahre maximal zusammen sind. Und klar, der Frank kauft dieses Haus, aber du hast das Haus gesehen, das ist jetzt auch kein Palast, wo du denkst, okay, der Mann hat Geld oder so. Das kann es, glaube ich, auch nicht sein.
Ey, dieses Haus, du ziehst ein Haus, in dem wirklich noch verschimmelte Räume sind. Aber egal, das... Ja.
Vintage heißt das.
Ja, Vintage, das ist nicht, das ist Patina, das soll so.
Genau, das muss so sein. Ja, ich bin gerade so ein bisschen happy, wie viel wir über diesen Film zu sagen haben. Und wir haben noch gar nicht darüber geredet, über diese komischen Xenobiten und ganz andere Sachen.
Xenobiten.
Die Xenobiten.
Nein, nicht Xeno, mit C.
Ja, hier mit dem komischen Nagelkopf halt. Hier, Pinhead.
Oh. Der Pinhead, das wusste ich, dass der Pinhead heißt. Den kannte ich.
Ja, der ist ja auch wirklich, also selbst wenn du den Namen nicht kennst, das ist schon eine ikonische Figur. Und mir ging es bei der Erstsichtung damals genauso wie dir, wo ich dachte, wann kommt jetzt eigentlich der komische Nagelkopf mal vorbei? Ich war, ich würde nicht sagen enttäuscht, aber überrascht, dass der ja wirklich eine Screentime hat. Ich meine, der Film geht 94 Minuten. Wie viele Minuten ist der drin? 5 Minuten vielleicht, wenn es hochkommt.
Das ist aber positiv, also optimistisch gerechnet. Ja.
Erstmal, wie findest du den Look von diesem Pinhead?
Also da können wir ja gleich den Look auch von den ganzen Xenobiten besprechen. Die tauchen ja am Anfang schon auf, als Frank sie beschwört. Und den Look finde ich eigentlich ziemlich geil. Da hat sich wirklich jemand was überlegt und hat überlegt, was symbolisiert optisch. Du guckst sie an und denkst dir, oh, das muss aber wehtun. Also das personifiziert, der personifizierte Schmerz. Du hast ja hier den Pinhead, der einfach das ganze Kopf, ganze Gesicht sind Nägel reingeschlagen. Dann hast du die anderen, deren Namen du mir sicher auch sagen kannst, weil ich teilweise meinem Mitgucker extra verboten habe, sie mir nicht zu nennen, bis auf einen, den hat er mir gesagt. Dann hast du diese Frau, die, oh Gott, ich weiß gerade nicht mehr, wer ist, die so einen aufgerissenen Rachen hat. Dann hast du den anderen, der Chatterer heißt er, glaube ich. Also so heißt er dann später oder in dem Film auch schon, der halt nur so aus Zähnen besteht und es sieht auch schon ganz und keine Augen hat. Irgendwie, wen gibt's denn da noch? Dann gibt es noch diesen Dicken. Wie heißt der?
Das ist Butterball.
Butterball?
Es ist ja so, dass Pinhead ja seinen Namen wirklich, glaube ich, erst im zweiten Teil bekommen
hat. Ja, genau. Im Abspann hat er auch keinen Namen. Also, oder er heißt nicht Pinhead.
Er heißt der Lead Cenobite. Mhm. Und dann gibt es noch den Chattering Cenobite. Das ist dann, glaube ich, die Frau wird aber nur als Female Cenobite, glaube ich, genannt. Das waren sie. Also die jetzt im ersten Teil dabei sind. Und
ach, vier.
Die
okay.
Waren halt schon, muss man halt sagen, ikonisch. Also die sahen halt auch toll aus und gerade Pinhead. Ich muss halt sagen, der erinnert mich immer so an so eine Nagelbürste oder so, wo ich mir denke, wenn der mich so von hinten umarmen würde, würde ich sagen, oh ja, mach mir ein bisschen nach rechts und dann schön den Rücken kratzen.
Was ist denn eine Nagelbürste?
Ja, so eine Bürste aus Nägeln halt.
Also, und die benutzt man zum Massieren?
Ich glaube ja. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Masseuse-Experte, aber vielleicht stehe ich ja doch irgendwie insgeheim auf Schmerzen und gebe es noch nicht zu.
Deswegen, okay, Nagelbiss. Ja, also, aber wenn man den anguckt und sich vorstellt, dass jemand dir so Nägel in den Kopf hauen würde, ich finde das schon ein sehr geiles Design.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ich finde die anderen irgendwie ekelhafter. Also gerade die Frau, glaube ich, die halt irgendwas an der Kehle hat oder sowas so aufgefächert auch ist. Mhm. Das finde ich irgendwie echt widerlich. Bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich mir so, boah, jetzt so einen Hammer haben? Ja. Weil die sind ja nicht alle drin. Also es ist, ich weiß es nicht.
Ja, aber da denke ich eher, wenn ich den sehe, geht es mir nicht so wie bei dir, oh, drück doch mal, da hinten juckt, sondern wenn ich mir dann habe ich direkt Empathie bei dem. Da stelle ich mir vor, dem musst du nur kurz anstipsen und wie sau weh muss das tun. Deswegen funktioniert für mich dieses visualisierte Schmerz eben so gut Design. Das Design funktioniert so gut bei mir.
Ja. Wie gesagt, ich habe halt einfach das, nicht das Problem, aber ich bin halt jemand, der Schmerz nicht mit Lust assoziiert. Das ist für mich zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ich Lust empfinde, empfinde ich Lust. Wenn ich mir auf den Nagel haue, denke ich mir nicht so, hau, das tut weh, holla die Waldfee, wo ist meine Geliebte? Das ist so, das sind für mich zwei verschiedene Welten. Ich weiß, dass es das gibt und ich verurteile das auch nicht. Wir in Köln sagen, jeder Jack ist anders, ne? Also, sei es drum. Aber es ist schon so eine gewisse Schwelle da. Also, allein halt dieser Frank, und dass er anscheinend so entschieden hat, dass er sagt, okay, die machen mir das Angebot am Anfang des Films, dass wir wir geben die volle keine Lust, ja, und er da dazu sagt, ich muss sagen, wenn ich irgendwie auf einem Bazar so einen Würfel gefunden hätte, dann irgendwie dreimal nach rechts gedreht hätte und dann steht so ein komischer Nagelmann von mir, hätte gesagt, so, ey, hast du Bock, auf Lust zu empfinden, würde ich sagen, nee, Keule, lass mal gut sein.
Ja, ja, gut.
Hast du Würfel für.
Aber der Frank, das haben wir jetzt schon öfter erwähnt, das ist ja ein Hedonist. Ja. Der ist lustgetrieben, genau. Und der ist ja auch ein Lebemann, der hat alles schon erlebt, für den reicht normaler Sex nicht, für den reicht eine Domina nicht mehr. Auch die Julia, keine Ahnung, was, das ist ja auch nur Mittel zum Zweck für den. Und der hat schon alles erlebt, für den geht es jetzt wirklich einen Schritt weiter. Also der will jetzt eine außerweltliche Erfahrung machen. Deswegen, du hast ja diesen Würfel und heißt es auch, du weißt nicht, ob du in die Himmel oder in die Hölle kommst, und es ist aber auch egal, weil selbst wenn es für dich die Hölle ist, würde es sich für dich wie den Himmel anfühlen, weil das eben Gefühle sind, die du vorher noch nie hattest und irgendwie. Also ich bin da auch überhaupt gar nicht. Ich finde es auch ganz woanders, als wo ich gerade stehe. Ich bin auch eher, okay, ich mag auch Schokoladeneis, aber würde mich da auch eher Vanilla bezeichnen. Aber dass es Leute gibt, die das interessant finden, die schon alles ausprobiert haben und dass das den einziger Antriebszweck ist, die dann wirklich diesen Schritt gehen würden, das finde ich irgendwo schon nachvollziehbar.
Ist es vielleicht so ein bisschen wie mit Filmen, weil wenn man halt viele Filme guckt, dann braucht man irgendwann auch irgendwie anderes Zeug. Dann ist man nicht mehr, hat man von Marvel genug, da will man auch mal ein bisschen was anderes.
Ja, haben. Oder wie mit Horrorfilmen, dann reicht hier nicht mehr Hellraiser. Dann muss es, keine Ahnung, was muss dann sein? Ist es When Evil Lurks? Und das reicht dir dann nicht mehr. Dann musst du den Indie-Shit gucken. Dann guckst du dir hier Bulgarian Movie oder wie auch immer es heißt an. Oder Snuff Movie.
Ich gucke nur Elevated Horror.
das ist wie Vanilla-Sex dann fast schon. Da rümpfst du die Nase drüber. Du musst hier, was fällt mir denn jetzt noch ein? Black Coffee Table? Keine Ahnung. Musst du irgendwelche richtig kranken Sachen sehen?
Hier, dieses Berlin Tag und Nacht. Das finde ich mal richtig Horror.
Ich werf noch mal Baby Girl in den Raum. Die dritte Sichtung.
Ich hätte dir das nicht erzählen sollen. Ja, also die Cenobiten haben wirklich einen tollen Look und ich kann auch verstehen, dass sie dann in den Fortsetzungen wirklich auch prominenter und wesentlich öfters vorgekommen sind. Es ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Nightmare on Elm Street, wo ja im ersten Teil Freddy Krueger jetzt auch nicht so häufig vorkam und auch ein bisschen anders dargestellt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, welchen Stellenwert Hellraiser halt hat, aber ich habe Hellraiser immer so wahrgenommen, der erste Teil ist so ein Kultfilm, kann man sagen, für viele auch ein Meisterwerk. Aber danach kam halt wirklich sehr schnell sehr viel Schrott. Also der zweite Teil ist noch richtig gut, das sei hier noch erwähnt. Der ist auch relativ, glaube ich, kurz und knapp nach dem ersten erschienen, wo auch die meisten wieder mit dabei waren. Also der Clive Barker war, glaube ich, diesmal nur Produzent oder Drehbuchautor, aber der zweite Teil ist wirklich, wirklich gut. Da gibt es, glaube ich, auch Leute, die sagen, das ist besser als der erste. Hm. Aber danach fing es halt echt schon an, wirklich dann abzufallen. Ich glaube, im dritten Teil, der ist bekannt, weil es da so eine Art Splatter-Massaker-Szene in so einer Disco, glaube ich, gibt. Oder was der vierte? Ich bin gerade unsicher.
Also der vierte oder der fünfte und im sechsten, dann kriegen sie dann Kinder und im siebten und dann im 13. Puh.
Ich habe die ersten 3 oder 4 gesehen und ich habe irgendwann von den letzten nur noch so Zusammenfassungen gesehen, weil die echt schlecht sind, weil gab auch einen Hellraiser-Film, ich weiß nicht mehr, welcher das war, der wurde auch nur gedreht, damit die Rechte nicht verfallen.
Oh, so Spider-Man-Zeug.
Dementsprechend haben sie halt einfach gefühlt 3,80 Mark ausgegeben, das siehst du dann wohl auch. Also das ist eine Reihe, die sehr gelitten hat, die natürlich immer auch ihre Fans hat, aber die auch einen Remake bekommen hat im Jahre 2022. Das ist aktuell, was heißt aktuell? Mhm. Genau, das gibt's bei Paramount Plus und ich habe es nicht gesehen.
Na toll, dann kannst du mir gar nichts drüber erzählen. Ist das jetzt gut, ist das schlecht, wie ist es angekommen?
Es wurde, glaube ich, nicht so zerrissen wie andere Remakes, aber ich hatte so das Gefühl, es ist erschienen. In den USA kam es auf Hulu und dann hatten halt erwartet alle, dass es bei Disney Plus dann erscheint, bei uns in Deutschland. Dann war es dann doch Paramount Plus. Es hat keiner mehr so drüber geredet. Also im Oktober 2022 ist es in den USA gestartet und im April 2023 dann bei Paramount Plus in Deutschland. Und ja, das kam halt und das ging wieder. Und irgendwie habe ich auch niemanden so wirklich länger darüber reden gehört. Und das Einzige, warum der Film mal kurz so ein bisschen für Furore gesorgt hat, ist, da haben sich halt ein paar Leute aufgeregt, weil, pass auf, jetzt kommt's. Es gibt einen neuen Pinhead in dem Film.
Ja. Mhm.
Und es wird gespielt von einer Frau.
Nein, ja. Diese woke Agenda, ich kann es nicht mehr hören.
Ich bin fassungslos gewesen. Das lehne ich ab, sowas. Das lehne ich ab. Wirklich. Furchtbar.
Ne? Aus Prinzip lehne ich das. Ich finde, alle Rollen sollten wie früher in England von Männern gespielt werden. Alle.
Ja, übrigens, wir kommen gleich zum ersten Teil nochmal zurück, aber ich finde die Subtitles der Fortsetzung ganz lustig. Pass auf. Teil 2 heißt Hellbound, Hellraiser 2. Teil 3 heißt Hellraiser 3, Hell on Earth. Hellraiser 4 heißt Bloodline. Hellraiser 5 heißt Inferno. Danach hören sie mit den Nummern auf, dann heißt es nämlich Hellraiser, Hellseeker. Dann Hellraiser, Deader. Dann Hellraiser, Hellworld. Dann kommt was richtig Kreatives. Hellraiser, Revelations, die Offenbarung und zuletzt 2018 Hellraiser, Judgment. Das sind doch richtig kreative Titel, oder?
Hellraiser, Hell is back. Hellraiser, more heller than ever.
Ja, aber lass uns mal zum ersten Teil zurückkehren. Wir haben ja schon erzählt, dass dann Frank ohne Haut da steht und sagt so, Julia, ne, wenn du mal wieder poppen willst, ne, brauchst jetzt aber hier mal, muss was tun. Ne? Und dann lädt sie ja auch Männer ein, die dann ihm geopfert werden. Hast du so ein bisschen verstanden, wie er sie umbringt?
Wie er sie umbringt? Also
Männer, die der sie ja anschleppt.
Also ich hatte das Gefühl, dass sie, also sie haut den ja mit so einem Hammer auf den Kopf. Und so, dass sie nicht mehr fliehen können, weil er ist ja ein schwächlicher Leichnam. Und ich hatte das Gefühl, er saugt sie aus.
Ja.
Weil sie dann ja so lappig werden. Und was ich übrigens auch, so von wegen in Film.
Sorry, aber.
Die waren vorher schon lappen.
Ich falle auf den Boden vor den Ausdruck lappig. Das geht sowas in Sprachgebrauch über. Lappig ist ja großartig.
Aber das ist so lappig, guck dir mal an. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, das fand ich auch schwierig zu glauben, dass er von diesen paar Blutstropfen, die er von Larry bekommt, schon quasi menschlich wird. Aber da braucht er noch 300 Leichen, um die nächsten noch ein bisschen mehr Haut zu bekommen. Da hätte ich gern an Julias Stelle gewusst, sag mal, wie viele soll ich denn jetzt eigentlich umbringen? Wann können wir dann endlich wieder ficken? Und ich habe es wirklich so verstanden, dass die Julia die eben da reinlockt, die Männer, die verführt die, holt die dann ins Zimmer rein, macht die ein bisschen, dass sie sich nicht stark mehr wehren können und da saugt die dann aus. Wie hast du es gelesen?
Auch irgendwie so. Also ich hatte den halt anders in Erinnerung. Ich dachte halt wirklich, dass er sie aktiv umbringt. Aber du hast es schon gesagt, die Julia muss halt alles machen. Typisch, weißt du, der Mann macht sie nicht krumm und die arme Frau hat muss
und er kriegt den ganzen Fame dann dafür.
Ja, es ist schlimm. Ganz, ganz schlimm. Es gab doch so eine Szene oder so einen Moment, wo du auch siehst, dass er irgendwie so die Finger in so eine Wunde reinsteckt und sie dann damit halt irgendwie aussaugt.
Ach stimmt, ja, wie so ein Strohhalm.
Genau. Mir fehlte da irgendwas. Ich hätte es gerne irgendwie genauer gesehen.
Ja,
ich habe mich mal gefragt, wie er es macht. Und natürlich lag es vermutlich daran, weil sie kein Geld hatten, das zu zeigen. Und es gibt ja auch durchaus Effekte in dem Film, die nicht so geil sind. Also ich greife vorweg, dieses komische finale Skelett-Flugmonster am Schluss, ja, das sieht einfach nur kacke aus.
Und vor allem, warum? Aber okay, da kommen wir noch dazu.
Ja, kommen wir noch drauf. Wir können ja festhalten, also er wird nach und nach immer ein bisschen mehr Frank. Aber ganz ehrlich, wenn du bedenkst, wie wenig Blut er braucht,
genau,
um sich wirklich so weit zu materialisieren. Und ich glaube einfach, der Typ ist faul. Weißt du?
Der will dann nicht mehr. Genau, bring mir noch mehr, komm.
Komm.
Dann sagt die, ja, hör mal, der Teller ist doch noch voll. Die Leiche, saug doch den erstmal richtig raus, bevor ich dir was Neues bringe. Nee, genau. Der hat keinen Bock mehr auf den. Bring mir einen neuen.
Ja. Aber das ist ja auch das Vorteil, wenn du halt so ein Haus hast mit so vielen schimmligen Zimmern, dann fällt es nicht auf, wenn das eine Zimmer voller Leichen ist, voller lappiger Leichen.
Ja, und dann wird's ja auch, dann kommt ja jetzt langsam die Tochter. Wie heißt die Christi? Die Kirsti. Die kommt ja so langsam auf die Spuren der Mutter. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber ist halt so. Und die sieht dann ja von außen, wie sie eben einen Mann verführt, der nicht ihr Vater ist, und kommt dann so ins Haus rein und dann unterbricht's. Oder ist es? Nee, Moment, ich das war noch gar nicht mit der Tochter. Zuerst, ich glaube, das dritte Opfer, was wir sehen, der kann, glaube ich, aus dem Raum fliehen, kurz, und geht so zur Julia hin und sagt, hilf mir, sorg nicht dafür, dass er mich umbringt. Und der ist dann schon so halblappig. Und das fand ich auch richtig schlimm, so zu sehen. Also das fand ich das Allerschlimmste von Julia fast. Dass
du kennst mich heute halblappig gesagt.
dass sie eben diesen Typ sieht, der schon am Sterben ist und dann sich davon überhaupt nicht abbringen lässt von ihrem Weg. Und dann sagt ja, nee, lass ihn mich nicht umbringen. Doch, hier, geh da wieder rein. Hier, Frank.
Ich stelle mir dann so vor, dass dann auf Julias Schultern so das Engelchen Teufelchen ist, weißt du? Und das Engelchen so, rette ihn, tu etwas Gutes. Und daneben der Teufel so, na, denk dran, wenn der Frank wieder richtig da ist, mit Penis und so, gibt's wieder richtig geilen Sex.
Unglaublich geilen Sex. Ja, genau. Und dann kommt später erst die Tochter so auf ihre Spuren und sieht so, dass sie da Männer mit reinbringt. Und die Tochter wird ja dann auch, wie passiert das eigentlich? Sie kommt dann an den Würfel.
Genau, sie kommt halt irgendwie an den Würfel und dann spielt sie halt mit diesem Würfel halt so rum. Ne? Und so sagt ihr ja schon, das ist halt irgendwie der einfachste Zauberwürfel, den es gibt, weil du drückst einfach zweimal nach links und es wird schon irgendwas passieren. Weil, das ja gesagt, ich mag das Design des Würfels. Und ich habe mir da, obwohl ich das durchgelesen, der Design hat sich auch wirklich Gedanken gemacht. Also es hat wirklich eine Bedeutung, diese ganzen Kalligraphen, ist das richtig?
Kalligraphien?
Kalligraphien, dankeschön. Mhm. Und diese ganzen Symbole. Also ich würde mir vorstellen können, mir so ein Exemplar halt in die Wohnung zu stellen, in so einen Glaskasten, ohne damit zu spielen, weil dann natürlich, dann hast du dann Pinne, dann plötzlich da stehen sie auch scheiße.
Ja, willst du ja nicht, hast du ja gesagt.
Aber so alleine vom optischen her ist es ein schöner Würfel. Anyway, sie spielt halt damit so rum.
Moment, sie spielt ja nicht einfach so darum. Sie überrascht ja die Mutter, stellt so fest, dass die eben mit so einer Leiche und Männer umbringt und keine Ahnung, hat dann den Würfel, trifft eben auch Frank, der sagt dann, hallo, na, Kleines, du bist aber groß geworden, komm her, komm zu Daddy, so irgendwie, so richtig schmierig, also nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes schmierig, sondern jetzt auch inhaltlich schmierig, wie er auch vorher auch schon war, aber jetzt eben auch zu seiner Nichte, und die nimmt sich dann, sie spürt dann eben, dass dieser Würfel ihm wichtig ist und haut mit dem Würfel dann ab, ist aber voller Blut, schwer traumatisiert, wird dann von irgendwelchen Leuten ins Krankenhaus gesteckt, die sie dann in ihrem Raum einschließen und dann spielt sie mit dem Würfel rum.
Ich weiß gar nicht, ob es absichtlich clever war, aber ich fand es irgendwie ganz cool, weil er will den Würfel haben und sie schmeißt ihn aus dem Fenster. Mhm. Und nutzt halt eben dann das Tür, so, oh, der Würfel, dass sie halt abhauen kann. Und dann ist sie auf der Straße und nimmt dann den Würfel, der da liegt. Und das dachte ich mir, das ist eigentlich eine clevere Idee. Also sie weiß natürlich nicht, was es mit dem Würfel auf sich hat, aber einfach diesen Würfel wegzuschmeißen und dann wieder aufzugreifen, ich meine, eigentlich netter Zug.
Ja.
Und dann läuft sie halt weiter und weiter, wird ohnmächtig, kommt ins Krankenhaus und dann spielt sie halt im Krankenhaus mit diesem Würfel rum. Und dann gibt's halt diese Szene, wenn dann die Krankenhauswand sich so öffnet. Und ich muss sagen, das fand ich auch sehr stimmungsvoll.
Ja, da haben wir natürlich bei der Sichtung drüber gesprochen. Würdest du da reingehen? Wie gesagt, natürlich nicht. Das ist also der Raum hat mir nicht suggeriert, dass hier auch potenziell der Himmel auf mich wartet. Das war ein Raum, ein düsterer Raum voller Spinnweben und vor allem, man hört Babys weinen. What the hell? Da gehe ich doch nicht rein. Ekelhaft. Ugh.
Würdest du da reingehen?
Klar, wieso nicht? Was soll denn schief gehen?
Was soll schief gehen?
Vielleicht wartet da ein Schatz auf mich.
Ja, so sieht das aus.
Du da einfach nicht rangehen. Willst du nicht wissen, was da ist? Öffnet sich auf einmal so eine Tür in der Wand?
Eine verschimmelte, dunkle, staubige Tür, wo man Kinder schreien hört?
Ich sag nicht, dass man da reingehen soll. Ich fand nur die Szene stimmungsvoll, wenn dann dieses Ding da aufgeht.
Wärst du denn da reingegangen?
Im Film ja, um die Handlung voranzubringen. Im wahren Leben, Gott bewahre, nein.
Im Film, ja gut, muss ja auch mal weitergehen. Dann gehe ich da halt rein.
Ja. Und da trifft sie halt auf die Cenobiten und...
Nein, sie trifft auf dieses Viech, dieses Wandkrabbler-Viech.
Ach so, ja, für mich war das ein Cenobite, also sorry, ich bin da ja da nicht richtig drin. Also übrigens, da wurde mir gesagt, da habe ich nicht darauf geachtet, aber du siehst wohl in der alten Fassung wirklich, dass das im Prinzip mit so einem Einkaufswagen immer zur Kamera geschoben worden ist. Siehst du wohl unten am Bildschirmrand, siehst du wo die Räder und anscheinend, aber Leute, wenn ihr wisst es wahrscheinlich draußen besser, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren hinterlassen, wurde das in späteren Releases so ein bisschen digital wohl entfernt. Aber du sollst wohl wirklich in der Ursprungsfassung sehen, dass da wirklich im Prinzip das Monster so ein bisschen auf so einem Karren gestanden hat.
Ah, das ist ja süß. So die, was kaufe ich heute ein? Butter, Mehl, Ausgeburt genau, der genau. Hölle. Ja, also das war so ein Haut-Skorpion-Wandkrabbler-Viech mit mehreren Mäulern, die nach ihr geschnappt haben. Und dann trifft sie auf die anderen Xenobiten, die wir ja schon kennen. Oder die stehen dann plötzlich im Zimmer bei ihr.
Wie fandst du das? Weil ich fand es unpassend. Also mir hat es nicht gefallen. Das passt, das wirkte so ein bisschen wie Fremdkörper, dieses Maul und
ja, deswegen hätte ich es auch nicht zu den Zenobiten dazu gezählt, weil es mehr so ein Wachhund ist, der diesen Gang bewacht und nicht so ein edles Wesen, was dann foltern darf. Wobei optisch passt es ja schon ein bisschen Richtung Butterball, das stimmt.
Ja. Auf jeden Fall, danach kommen die Zenobiten. Man kann es ja, glaube ich, abkürzen, dass sie sagen so, boah, na, Schätzchen, jetzt kannst du dich ja freuen, jetzt haben wir mal richtig Spaß. Und die so, hör mal, ihr habt da jetzt echt so überhaupt keinen Bock drauf. Ja, Pech, aber du hast uns ja gerufen, weil du hast ja den Würfel da nichts gedreht. Mhm. Und dann sagt sie so, pass auf, ich kenne da so einen Typen, der heißt Frank, der ist ein riesen Arschloch und ich glaube, vielleicht hättet ihr Interesse. Und dann sagen die Zenobiten, ey, weißt du was, Frank, der ist uns entkommen, der Arsch, wenn du uns den lieferst, dann lassen wir dich in Ruhe. Und dann schließen sie quasi so eine Art Pakt, oder?
Ja, also richtig klug von ihr, dass sie auf die Idee kommt zu sagen, ja okay, stimmt, ihr habt recht, aber ich habe was Geileres für euch im Austausch für mich. Der Frank, mein Onkel, der ist ein Arschloch und der scheint euch entkommen zu sein. Denn das könnt ihr doch nicht auf euch sitzen lassen, oder? Hm. Und die sind wieder so, ja stimmt, das geht nicht. Führ uns zu dem und dann schauen wir mal, ob wir dich dann nicht doch mitnehmen oder nicht.
Genau, ja. Und hier sei auch mal gesagt, ich mochte sie, die Christy.
Kirsty.
Die fand ich wirklich, Kirsty. Das war für mich ein, ja, Final Girl passt schon. Und sie agiert halt clever, aber sie agiert in Anführungszeichen realistisch clever. Also sie hat Angst, aber sie weiß auch, weil man sie kämpfen muss. Und sie versucht auch so ein bisschen taktisch dran zu gehen. Also, ja, im Kontext zu dem, was halt Clive Barker so halt geschrieben hat, sage ich mal. Das hat mir ganz gut gefallen. Also ich mochte, tatsächlich fällt gerade auf, dass die Frauen in dem Film, es sind ja nicht so viele Frauen, die gefallen mir mit am besten.
Die sind ja auch am Machen im Film, machen die ja auch am meisten. Klar, also die Zenobiten, man sieht es nicht richtig, aber sie zerreißen dann ja schon, kommen wir ja noch drauf. Aber hier, Julia muss den ganzen Mord machen, damit ihr Macker da was zu saugen hat. Und Kirsty ist ja mit sehr klugen Hintergedanken hier das Final Girl dann.
Ja. Ja,
stimmt. Und Larry der Arme ist auch ein Lappen auf seine Art.
Ja.
Aber okay, das will ich jetzt nicht sagen, nur weil jemand nett ist, ist er kein Lappen. Das ziehe ich zurück.
Doch, nein. Leute, wenn ihr nett seid, ihr seid Lappen.
Nein.
Ganz ehrlich.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, überleg doch mal, was würde die Welt ohne Lappen machen? Überleg mal.
Ja, die wäre voller
Pfütze. Irgendwo ist eine Pfütze. Ja. Ja, danke. Also ganz ehrlich, lieber ein Lappen als ein Arsch. Punkt. So.
Ja, aber ohne Arsch kannst du auch nicht aufs Klo gehen. Okay, wo kommt der Gedanke hin? Wo waren wir denn im Film? Wir waren bei Kirsty. Kirsty hat die Zenobiten beschworen, hat einfach mal schnell das Höllentor oder Himmelstor aufgemacht. Kann eh keiner unterscheiden, ist auch nicht wichtig. Und sagt jetzt, okay, ich besorge euch Frank. Und so geil, seitdem sie ja in dem Raum war, wo sie dann Frank gesehen hat, ihren Onkel, der sie schmierig dann angemacht hat, eine halbe Leiche rausgefunden hat, dass ihre Stiefmutter rummordet, abhaut, das Höllentor öffnet. Das passiert ja alles im Film, ohne dass sie eine Pause hat. Also die muss danach, nachdem das dann vorbei ist, sich auch erstmal hinlegen und mal ein bisschen
allgemein
Trash-TV gucken.
Aber allgemein, der Film ist auch sehr temporeich. Also der geht 94 Minuten, der ist sehr entschlackt. Das fand ich auch eigentlich ganz nice.
Ja, das stimmt. Da haben wir schon relativ viel, wobei es passiert nicht viel in den Sexszenen am Anfang.
Nee. Also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir über Filme reden, wo Sex drin vorkommt, passiert nicht viel. Das ist leider so. Müssen wir leider mit leben.
Ja.
Aber gut. Sie kommt dann nach Hause und
will
dann,
ihren Papa retten.
Mit ihrem Papa retten und dann aber Gott sei Dank, ihr Papa lebt halt noch. Aber irgendwas stimmt da nicht, oder?
Ja, genau. Sie kommt hin, da ist ihr Papa und in dem Raum liegt halt so ein ausgesaugtes, rotes, blutes, schleimiges, skelettartiges Leichnam liegt da. Und ihr wird gesagt von ihrem Papa und der Julia, ja, wir haben Frank besiegt. ja, alles ist gut jetzt. Und dann sagt ihr Papa zu ihr, come to daddy. Und dann wird ihr klar, was hier gerade passiert ist.
Ja, da wurde nämlich leider Papa ausgesaugt. Und seltsamerweise hat der dann ausgereicht, anscheinend, um dann Frank wieder zu materialisieren. Bzw. er hat ja seine Haut genommen. Ja? Wo ich mir auch frage, Frank, ne? Also dieser Lausejunge, das heißt, diese ganzen anderen gefühlten 8 Leichen, die da die arme Julia rangeschafft hat, da hätte er auch die Haut nehmen können. Das ist ja, also...
Ja, aber jetzt, da habe ich, also erstmal im Film habe ich da überlegt, wie ist es denn für Julia, weil sie wollte ja Frank haben und dann kriegt sie ihren ja. Ex-Lappen. Also geht's, reicht ihr die dann aus? Kriegt die dann trotzdem den unglaublich geilen Sex? Oder ist die enttäuscht, weil der jetzt halt nicht mehr wie Frank aussieht? Das war das eine, was ich dachte.
Ich sag mal so, wenn du ein begnadeter Schwertkämpfer bist, dann kannst du mit jedem Schwert gut umgehen. Verstehst du?
Hä, verstehe ich nicht. Und dann,
ich erkläre es dir später.
Jetzt dachte ich gerade, wo wir so drüber reden, vielleicht hat der Larry so einen krass viel mehr Akku-Boost für Frank, weil die halt verwandt sind. Deswegen sind die paar Blutstropfen haben halt so einen großen Effekt und deswegen später auch.
Das könnte
als,
sein.
Ja, das ergibt doch Sinn, oder? Die paar anderen Männer, die waren halt immer nur so, ja, jetzt habe ich hier eine Hautzelle mehr, jetzt habe ich hier ein Haar mehr. Aber durch die Verwandtschaft können die quasi viel krasser sich dann aufladen.
Ich hätte gedacht, dass Larry der Lappen zu der Booster der Reh ist.
Der Akku-Booster, ja.
Ja, aber stimmt, das würde Sinn machen.
Und also, ich fand es auch richtig schlimm. Also da war ich wirklich... Die Vorstellung, wie Kirsty dann realisiert, erstmal nach dieser Erleichterung, ihr Papa lebt noch, dass ihr dann klar wird, das ist nicht nur nicht mein Papa, sondern die Leiche, diese wirklich schreckliche Leiche, die da am Boden liegt, das ist mein Papa, wie sie dann zu ihm hinrennt, das fand ich wirklich schrecklich. Mir das vorzustellen, oh, eklig. Also nicht eklig,
das
schlimm.
Das ist aber auch gut.
Ja, das war ganz schlimm. Und dann sind aber ja auch direkt die Zenobiten da. Und dann sagt Frank kurz, what the hell is that? Da war ich irritiert. Hä, der kennt die doch? Der hat die doch schon getroffen. Aber vielleicht sagt er es auch einfach, weil er sagt, hä, wieso sind die jetzt hier? Wie kann das sein? Hast du es geschafft, diesen unglaublich schweren Würfel zu öffnen? Und dann kommen wir schon zum großen Finale.
Genau, dann kommen die Ketten zum Einsatz, die wir ja zu Beginn des Films schon mal gesehen haben. Und dann gibt es eine Szene, wo halt eben die Ketten sich in Franks Haut verankern und ihn so auseinanderziehen. Und dann gibt es eine Szene, die, glaube ich, in Deutschland auch lange dafür gesorgt hat, dass der Film auch, glaube ich, auf dem Index stand. Ja, kurz bevor die Ketten ihn zerreißen, siehst du nochmal so sein Gesicht, das so ein bisschen aussieht wie Lifting Goes Wrong. Ja, das ist eine interessante Anekdote. Eigentlich stand für dem Drehbuch, dass Frank zum Abschied nochmal sagen sollte, fuck you. Aber der Darsteller hat dann den Clive Barker gesagt, weißt du, was irgendwie cooler wäre, wenn er was anderes sagt? Und dann sagt er halt eben, Jesus weint oder Jesus wept. Und ich finde, wie er das sagt, gerade im Originalton, ist schon echt geil. Dieses
der sagt dann,
Jesus wept.
Der sagt, Jesus weinte dann in der Synchro?
Ich meine ja, ich habe ihn jetzt auch nur im Original gesehen, wenn ich ehrlich
bin. Okay, ja, schade, weil da würde es mich auch interessieren, ob sie das wirklich dann wörtlich übersetzt oder ob sie irgendwie was anderes...
Palim, palim!
ja, scheiße. Aber das war auch so eine Szene, da habe ich wirklich weggeguckt. Da habe ich die ganze Zeit weggeguckt und da war es auch so, und das hört man leider nicht in der Aufnahme, weil der Hintergrundfilm so laut war in dem Moment, dass hier mein Mitgucker einfach nur mich anbrüllt, sagt, jetzt guck doch hin, Mann! Weil es eben so eine wichtige Szene ist. Und ich aber nur, nö. Nein, meine ich, ich gucke da noch nicht hin, bin doch nicht bescheuert. Nö, nö, nö. Und ich habe dann wieder in meine Freundin die Fensterscheibe so reingelinst, so halb, und habe dann wieder hingeguckt. Also ich habe gesehen, wie er Jesus wept sagt, aber alles davor dachte ich, nein, das muss nicht sein.
Was er verdient.
die ist echt gut getrickst, die Szene. Ich muss sagen, meine Lieblingsszene, was die Effekte angeht, ist halt einfach diese Auferstehungssequenz einfach. Die ist immer grandios, cool. Immer noch. Aber ja, die Szene ist auch mit am bekanntesten aus dem Film und auch vermutlich die brutalste. Ich meine, dass Hellraiser, der war lange indiziert. Ich meine, dass der mittlerweile uncut ab 16 ist.
Krass, nee, echt? Da muss ich drüber nachdenken. Nee, das würde ich nicht zulassen, glaube ich. Aber ich habe es ja nicht gesehen, also, die Szene, wie gesagt. Ich muss auch gerade drüber nachdenken, warum ich das so schlimm fand und das andere nicht. Ich glaube, ich finde es wirklich schlimm, wenn man sieht, wie Menschen zu was Nichtmenschlichem gemacht werden. Wie Gesichter schmelzen, zerrissen wird, wie was vorher normal war, leidet, gebrochen wird. Das finde ich richtig schlimm. Und in der anderen Szene, wo Frank sich aufbaut, da entsteht ja was. Also wenn ich jetzt hier mit meiner Laienpsychologie reingehe. Und ich finde schon sein Gesicht dann auch echt gruselig am Anfang, weil es ist ja so ein Skelettartiges mit ein bisschen Fleisch dran. Die Zähne siehst du so, das ist schon nicht schön. Aber da entsteht was. Das ist hoffnungsvoll. Und das andere ist nicht hoffnungsvoll. Da wird was zerstört. Ich glaube, das stört mich daran auch.
Ja, schön gesagt.
Du so, nee, das sehe ich anders.
Ich stelle mir gerade irgendwie vor, wie du vor diesem Wesen stehst, was sich so nach und nach so materialisiert mit Schleim und Blut und so, ja, seht her, Kinder, hier entsteht Leben. Das ist schön.
So, du schaffst es, ja, weiter, du schaffst es.
Er ist ab 16. Ich habe die Freigabebescheinigung der FSK, er wurde neu geprüft und zwar 2017 und er hat Freigabe 16. Es ist natürlich so, wenn er den 18 hätte, hätte ich gesagt, klar, passt, super. Wir leben aber in anderen Zeiten, sage ich mal. Dass der indiziert war, war damals schon scheiße, weil Indizierung ist kacke. Ich fühle mich halt immer so ein bisschen wie so der alte weiße Mann. Wenn ich da so vor Filmen stehe und denke so, ah, der war früher aber indiziert, jetzt ist er ab 16, na. Ich kann schon verstehen, dass der ab 16 ist. Ich glaube, wenn du so ein junger Mensch bist mit 16 und guckst das an, gibt es, glaube ich, auch viele, wo du sagst, so Leute, ernsthaft, was soll der Kack? Aber ich für meinen Teil, für mich ist Hellraiser ein 18er-Kandidat, ganz klar.
Würde ich auch sagen. Und ich sehe auch gerade hier auf IMDb, die Beschreibung ist auch schön. Eine untreue Frau begegnet dem Zombie ihres toten Liebhabers. Die dämonischen Zenobiten verfolgen ihn, nachdem er ihrer sadomasochistischen Unterwelt entkommen ist. In einem Satz zusammengefasst.
Das sind doch noch Spaß, oder?
Wer da keine Freude hat, auch ihr lieben 16-jährigen Menschen da draußen, das muss auch für alle nahbar sein.
Wir sind aber noch nicht am Ende, ne?
Nein, wir sind ja noch dabei, die Zenobiten, ja.
Wenn man keinen Zenobiten trauen kann, wem kann man denn noch trauen, liebe Schlöcker? Ich war ja fassungslos, weißt du? Da bekommen die Frank, wie versprochen, und dann wollen die Arme das Mädel auch noch mitnehmen. Skandalös.
Ja,
was
haben sie ja vorher? Skandalös. Sie haben es doch gesagt. Sie haben gesagt, ja, schauen wir mal.
Ja, aber ganz ehrlich, wie undankbar kann man sein?
Ja, aber das sind göttliche Wesen. Wenn die sich so läppisch abspeisen lassen, das hätte ich auch nicht glaubwürdig gefunden. Was ich aber auch nicht glaubwürdig finde, ist, wie die dann besiegt werden. Der eine, der kriegt halt einen Holzbalken auf den Kopf, ein bisschen Staubs. Oh nein, Staub.
Staub, meine einzige Schwachstelle.
Ja, genau. Und die anderen, wenn die, keine Ahnung, die hat die Haut gefühlt, dann einmal mit einem Tennisschläger auf einen, den anderen pustet sie ins Gesicht. Oh nein. Und dann sind die weg. Also ich habe irgendwie gar nicht verstanden, wie die jetzt besiegt. Da ist ja der meiste Kampf noch gegen dieses Viech auf dem Einkaufswagen, was du vorhin gemeint hattest. Und das war auch die ganze Zeit nur, das Ding will beißen, aber kommt nicht an sie ran, weil sie weit genug wegsteht. Und dann macht sie irgendwann die Tür zugefühlt. Also da habe ich nicht so richtig, das sind so große, gewichtige Figuren, die Zenobiten, so wurden sie mir eingeführt. Und dann wirkte der Kampf für mich dagegen so, der wirkte sehr lahm.
Und der Sonnenbrillen-Zenobit, der...
Der liegt da noch.
Der liegt da noch.
Der ist ganz benommen. Ja. Oh!
Oh nein, ein Holzbalken und etwas Staub.
Butterball heißt er jetzt.
Butterball?
Ja. Weißt du, was wir noch gar nicht erwähnt haben?
Haben wir?
Was ist denn mit der Julia los?
Oh, die Julia.
Die haben wir jetzt komplett vergessen beim Finale, weil die... Das geht ja nicht, dass die ungeschoren davonkommt, weil das ist die Böse. Ne? Also wenn der Frank stirbt, muss ja die Julia auch sterben, gell?
Ja, und das ist ja direkt, als die Kirsty den Frank enttarnt, weil er ja Come to Daddy zu ihr sagt, dann schießt sie dann. Also irgendwie wird doch die Julia dann verletzt an seiner Stelle. Und da sieht man auch, dass Julia Frank herzlich egal ist, weil vermutlich er ja schon alles auf der Welt gehabt hatte. Und deswegen kann die Julia ihm eigentlich auch nichts mehr geben. Der fand es wahrscheinlich nur geil, die Frau seines Bruders auf ihrem Brautkleid zu nehmen. Und der opfert sie. Der saugt die dann natürlich gleich aus. Also der nimmt die sich auch noch ganz schnell.
Ja, ich meine, kleiner Energieriegel, ne? Warum nicht? Wenn man gleich kurz davor ist, irgendwie da zerrissen zu werden, dann kann man auch mal die Julia wegsnacken. Ist ja okay.
Ja, die sieht man dann ja später noch im Bett liegen, so ausgedörrt. Oh, weißt du, welche Szene mir auch gerade noch einfällt? Die, wo Larry mit Julia Sex haben will und dann kommt Frank so halbleichig aus der Tür raus, hält, also Frank liegt oben, sieht den nicht und Julia sieht unten und sieht ihn und er hält nur so eine Ratte hin, die er in der Mitte durchschneidet, wie so ein Schält wie so ein Apfel und einmal auflappen lässt. Also als Drohung. Du,
pass auf, Frank ist Hedonist, aber er ist auch Romantiker. Das kann man ihm nicht nehmen. Ne? Muss man ganz klar sagen. Also so eine, überleg mal, du liegst da im Bett und dann steht dein Lover da irgendwie neben dir mit einer halben Ratte und lutscht dir aus. Ich meine, das ist Erotik pur. Also.
Ja, also da musste ich auch überlegen, ob ich weggucke. Ich glaube, ich habe auch weggeguckt, wie diese Ratte da aufgeschnitten wird. Das stelle ich mir, gehört auch nicht zu meinen Masturbationsfantasien, dass jemand von mir eine Ratte aufschneidet.
Jedenfalls, wir sind jetzt wirklich dem Ende nahe. Die Xenobiten sind quasi besiegt, weil Staub und Pusten und so, ne, das ist einfach.
Ja, das können die nicht.
Ganz ehrlich, überleg mal, Michael Myers greift dich an, einfach pusten. Fertig, ja. Ne? Mehr Final Girls müssten pusten. So, hier haben wir es. Kirsty flieht dann, wird dann, glaube ich, noch von ihrem Freund Steve abgeholt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, aber der auch, glaube ich, sagen wir ehrlich, relativ vollkommen egal ist für den
Film. Ja, das ist ein feministischer Film, hier geht es um die Frauen.
So ist es nämlich, genau. sie versucht dann noch dieses Puzzle-Ding halt zu verbrennen. Und ich glaube, im Laufe des Films sieht man, glaube ich, ein, zwei Mal auch so einen Obdachlosen, meine ich.
Ja, stimmt. Was ist eigentlich mit dem? Ach ja, der kommt in ihren Laden rein, frisst so ein paar Insekten, hat übrigens die blauesten Augen der Welt, also so Terence Hill-mäßig. Und der kommt dann am Ende und nimmt sich diesen Würfel aus dem brennenden Feuer. Und dann?
Genau. Und dann verwandelt sich dieser Typ in ein Skelett, riesigen Skelettvogel. Und ja. Das, was ich zu dem komischen Monster da gesagt habe, im Krankenhaus, sage ich auch hier, es passt für mich stilistisch irgendwie nicht rein. Es sieht auch nicht gut aus. Also das sieht echt scheiße aus, sorry. Es sah vermutlich auch damals schon scheiße aus. Kann man ja sagen, es endet ja damit, dass der Würfel dann quasi wohl wieder zurückgebracht wird zu dem Händler, wo er am Anfang auch zu sehen war, also wo Frank ihn auch dann gefunden hat. Aber ich habe mir angelesen, dass das von einer relativ spontanen Entscheidung war, also so spontan, wie es möglich ist bei so einer Art von Filmdreh, dass es eben noch so ein Monster dazu gibt, weil, glaube ich, dieser Obdachlose irgendwie den nur nehmen sollte oder so. Und dann haben sie gesagt, nee, wir machen was Geiles und er wird zu einem Knochenvogel. Fand ich nicht so passend, nicht so prickelnd, nicht so geil.
Ja, irgendwie, ich glaube, ich habe es ja gesehen offensichtlich, aber dass der sich in diesen Knochendrachenvogel verwandelt, habe ich irgendwie gar nicht drüber nachgedacht oder gedacht, dass der sich da verwandelt oder dass er den beschwört. Das war einfach so, wie als hätte jemand so einen Film geschnitten und schnell ein JPEG von diesem Knochendrachen schnell noch eingefügt. So, das sieht geil aus, müssen wir noch schnell reinmachen. Also ich habe, wie du sagst, es passte nicht richtig rein. Ich habe nicht ganz gecheckt, warum. Aber es ist natürlich toll, wenn du noch eine Fortsetzung möchtest, dann kannst du da gut drauf aufbauen. Aber da war ich auch so, wenn ich geblinzelt hätte, hätte ich das gar nicht mitbekommen, gefühlt. Mhm. Und dann war der Film zu Ende.
Und ist auch jetzt zu Ende. Ich meine, es gibt noch, wie ich schon gesagt, eine Fortsetzung, aber über die reden wir heute nicht. Die reden wir irgendwann mal anders. Und das ist Hellraiser. Und ich fange mal an. Ich fand den, das war meine Zweitsichtung, ich fand den wirklich schön. Der war nicht perfekt. Man muss, glaube ich, auch hinnehmen, dass er einfach auch ein Kind seiner Zeit ist und dass er auch nicht so viel Budget hatte. Aber ich fand den stimmungsvoll. Ich fand den auch wirklich spannend. Also wirklich, ich fand den wirklich spannend. Ich wollte wissen, wie es weitergeht und hatte mit dem eine relativ gute Zeit, auch wenn wir jetzt hier im Podcast natürlich ein paar Sachen angesprochen haben, die wir ein bisschen unpassend fanden oder nicht so oder uns lustig gemacht haben. Aber als ich den geguckt habe, hatte ich mit dem eine wirklich gute Zeit und ich kann verstehen, dass der für viele Leute ein Kultfilm ist. Wie ist es mit dir?
Ja, also ich kannte den Pinhead natürlich vorher. Und ich wusste eben, wie gesagt, dieses Ganze mit dem Schmerz. Das heißt, ich ging da dann schon mit Erwartungen rein. Und du hast es vorhin schon gesagt, wie bei Nightmare on Elm Street. Oder ein bisschen auch wie bei Chucky, habe ich so das Gefühl, wenn es um diese Kultfigur geht, also den Pinhead in dem Fall, fühlt sich es eher wie ein Teaser an, weil du von dem eigentlich gar nicht so viel mitbekommst. Und dann, dass ich diese Erwartung hatte oder auch die Angst, dass es hier wirklich um Folterfilm geht, was es da nicht ist, da musste ich erstmal mit klarkommen. Also okay, es geht also um diese Frau, die eben jetzt mordet, um den Zombie ihres Liebhabers wieder auferstehen zu lassen. Und das fand ich dann eher so, fand ich auch interessant. Es war schmieriger, als ich erwartet hatte. Und die, als dieser Frank dann aufersteht, das habe ich echt gefeiert. Das hat mir total Spaß gemacht. Das war wie eben bei The Thing, diese Kopfschnecke, diese Kopfspinne. Mhm. Dass es so cool ist zu sehen, wie man sowas nur mit echten Mitteln eben hinkriegt, ohne Computer. Das fand ich total cool. Die Zenobiten-Design finde ich auch total toll. Ich mochte auch, dass die Kirsty eben relativ klug agiert. Ich habe aber überhaupt nicht verstanden, warum die Julia das alles macht. Also ihre Motivation, die wird einfach so, ja, jede Frau würde sowas tun, wenn sie mal guten Sex hat, gefühlt, wird es so dann dahingestellt. Der Showdown ist auch recht läppisch, dann, dass die eben so mit diesen Holzbalken einfach besiegt werden. Aber diese Szene, wo ich nicht hingeguckt habe, wie er dann auseinander, also wie er aufgebaut wird, Frank, und wie er auseinandergerissen wird, das ist ja schon großartig. Das heißt, eigentlich ist alles, was mit Frank passiert, ist cool. Und auch wie dieses Lappige, was ich vorhin eben meinte, wie die Leichen dann aussehen, ist auch cool, dass ich wirklich getroffen war, als er dann rauskommt und sagt, bitte hilf mir, der soll mich nicht umbringen. Oder wie eben Kirsty erkennt, dass die Leiche eben ihr Vater ist und wie schlimm die aussahen. Und mir war gar nicht klar, dass der Film wirklich nur an so wenigen Drehorten spielt, jetzt bis du es jetzt gerade gesagt hast. Und das ist, finde ich, auch ein total tolles Zeichen. Also, dass einem das nicht negativ, oder mir zumindest nicht negativ aufgefallen ist, weil eben alles drumherum so gut funktioniert hat. Also ich sehe den Kultfaktor total. Ich finde, obwohl ich viel mehr erwartet habe, merkt man, dass hier so eine Art Gewicht von den Zenobiten ausgeht, weil es sich irgendwie wie was Größeres anfühlt, als einfach nur in Anführungszeichen jetzt ein Horrorfilm, wo wieder irgendwelche Frauen umgebracht werden, sondern hier geht es wirklich um Lust, um Himmel und Hölle und um Fragen, ob das egal ist und irgendwie um richtige Dämonen oder auch Engel, keine Ahnung. Und den Kultaspekt, den sehe ich da auf jeden Fall auch heute noch und auch aus Laiensicht.
Ich finde auch, dass der Film so eine Kargheit ausstrahlt, die ihm auch wirklich gut steht. Also alleine halt, dass du dir auch vorstellen kannst, dass sie den einen Raum, wo Frank halt zerrissen wird, dass sie dann einfach ein paar Schränke reingestellt haben, dann so, guck mal, jetzt haben wir das Krankenzimmer fertig, ne?
Ja.
Das hat schon was. Also er hat schon so eine ganz eigene Atmosphäre, die ich ihm wirklich zugute halte. Ich kann verstehen, wenn man da mal nicht connected. Also es ist auch, wie ich schon sagte, ein Kind seiner Zeit und auch ein Kind seines Budgets. Ich muss sagen, ich war jetzt wirklich ganz dankbar, den nochmal zu gucken. Also danke an deine Community, dass sie den ausgewählt haben. Ich hatte wirklich gerechnet, dass es Texas Chainsaw Massacre
wird. Ja, ich auch. Aber es war wirklich, wirklich sehr knapp. Also irgendwie 8 Stimmen oder so oder 10. Also es war echt.
Okay.
Ja, also war wirklich sehr knapp.
Liebe Leatherface-Fans, wir werden garantiert diesen Film eines Tages mal zu greifen bekommen, aber wird nicht dieses Mal sein, denn ich glaube, wir können zur Filmwahl kommen.
Okay, ich bin gespannt. Vor allem, weil du auch gesagt hast, wir hatten ja jetzt die letzten paar Male eher bekanntere Filme, dass du jetzt wieder eher ein bisschen nischiger gehen wollen würdest.
Ja, also nischig, ja. Also ich habe natürlich 3 Filme ausgesucht. Ich hoffe sehr, dass du sie noch nicht kennst. Ich habe immer so 2, 3 nochmal so als Reserve dabei. Und das allgemeine Thema für das nächste Mal lautet, wenn der Killer Hausbesuche macht, Home Invasion Filme.
Wenn der Killer Hausbesuche macht, okay.
Ja, also Home Invasion, sagt dir das was so vom Genre her? Ich meine, es sagt ja im Prinzip schon aus, worum es geht.
Ja, ich überlege gerade, ob mir da spontan ein Film einfällt. Ja, der Film, den du vorhin genannt hast mit dem Babysitter.
Ja, genau.
Ja, es gibt bestimmt noch mehr, aber fällt mir jetzt gar nicht ein.
Ja, also ein bekannter Film wäre zum Beispiel The Strangers.
Kenne ich nicht.
Der ist auch nicht auf der Liste. Ich habe 3 Filme ausgewählt. Bei dem einen, sage ich ganz ehrlich, da kann man darüber streiten, ob das wirklich Home Invasion ist. Und da kann man wirklich streiten, ob das ein rein rassiger Horrorfilm ist.
Ey, du bist wie so ein Film, du stellst dir deine Regeln auf deine eigenen und dann, ja, aber ob ich jetzt mich an meine eigenen Regeln halte, weiß ich jetzt auch nicht.
Bist du fertig?
Ja, ich bin fertig.
Der Film, den ich meine, wo ich Leute verstehen kann, wenn sie sagen, es ist kein Horror. Aber ich sag mal so, ich finde ja auch, das Schweigende Lämmer ist kein Horror. Also, wo ziehst du die Grenze? Wir werden es dann vielleicht diskutieren, wenn er genommen wird beim nächsten Mal. Ist ein spanischer Film, den ich einst im Kino gesehen habe, in der Sneak Preview. Und der hat mich wirklich sehr begeistert. Ich glaube nicht, dass es wird, weil er zu unbekannt ist.
An meinem 23. Geburtstag habe ich den gesehen.
Nein, da kann ich eine lustige Geschichte dazu erzählen, aber die erfahrt ihr dann, wenn ihr den Film nehmen solltet. So. Und zwar heißt der Film Sleep Tight.
Kenne ich nicht.
Perfekt. Der zweite Film ist vom Regisseur, der die letzten Godzilla-Filme gedreht hat. Mhm. Überraschung, es kommt keine Monster vor, aber dafür Männer mit Schafsmasken. Der Film heißt You're Next.
Kenne ich auch nicht, glaube ich.
Okay. Und der dritte Film hat einen, ich bin mir gerade unsicher, er hat einen anderen deutschen als einen amerikanischen Namen. Ich weiß aber nicht, welcher ist. Mhm. Und das ist von Regisseur Mike Flanagan, der hier für Netflix hier dieses Midnight Mass, genau. Und der Film heißt Hush, aka Still.
Von dem habe ich bestimmt mal was gehört, weil hier mein Mitgucker ja Mike Flanagan Film ist.
Okay, dann nehmen wir den nicht.
Doch, aber ich glaube, der müsste dann Hush heißen. Der Titel kommt mir bekannt davor. Aber ob das dann der deutsche Name ist?
Übrigens, ich hatte eigentlich eine total coole andere Idee, die ich umsetzen wollte, aber sie hat nicht funktioniert. Meine Idee war eigentlich, auf Netflix zu gehen, das Genre Horror auszuwählen und zu gucken, was er mir ausspuckt, wenn ich als Suchbegriff Schlogger eingebe. Leider Gottes hat er nichts gefunden.
Ja, das ist ja auch, das wären wirklich eklige Filme gewesen, die zu dem Wort Schlogger dann gepasst hätten.
Ja, ich habe dann irgendwann Stu eingegeben und da hat er mir nur komische Animes rausgespuckt, das vielleicht dann auch.
Schade, aber es wäre witzig gewesen. Okay, aber jetzt haben wir die Home Invasion.
Genau, Sleep Tight, You're Next und Still aka Hush. Das sind die drei Filme, die zur Auswahl stehen. Wie ihr die finden könnt, kann ich euch nur sagen, hört das Outro, da werdet ihr herausfinden, wo man die Schlogger online findet und die wird dann eine Abstimmung dann starten. Ich habe übrigens ein bisschen Resonanz bekommen, sehr, sehr positive Resonanz. Ich möchte aber nochmal darauf eingehen, in den letzten Minuten dieser Besprechung, dass sich ein paar Leute halt eben ein bisschen ärgern, dass diese Abstimmung in Anführungszeichen immer so kurz ist. Ich möchte das entschuldigen, aber wir versuchen diesen Podcast für uns beide so stressfrei wie möglich aufzunehmen und deswegen ist es immer ein bisschen blöde, wenn wir so viel Zeit vergehen lassen, um das für die Abstimmung, weil wir dann einfach nicht wir so viel Zeit haben für die Sichtung des Films, die Podcastaufnahme, die Bearbeitung des Podcasts. Deswegen sind es oftmals so 2, 3 oder 4 Tage. Ich bitte das zu entschuldigen, aber es ist zumindest aus meiner Perspektive gerade nicht anders möglich.
Es ist ja auch so, dass du erstellst ja immer eine Umfrage, die es auf dem Discord-Server vom Telestammtisch dann auch gibt. Das machst du ja immer schon 24 Stunden nach der Erscheinung der neuesten Folge, oder so ungefähr?
Also immer am 13., wenn die neue Folge online ist, dann ist das erst, was ich mache, ich gehe bei uns bei den Discord-Server vom Telestammtisch, bei Ankündigung, glaube ich, ist die Gruppe, und mache eine Umfrage und lasse die dort auch eine Woche laufen. Also eine Woche ist da Zeit, um euer Kreuz zu machen. Und dann sage ich der werten Schloggi Bescheid, sagt Schloggi, Umfrage ist raus. Und dann guckt die Schlogger, dass sie es auch zeitlich schafft. Und dann gucken wir halt eben, welcher Film hat die meisten Stimmen bekommen. Und ich glaube, bei dir ist es manchmal, dass du so 1, 2 Tage später erst startest, weil du eben auch andere Sachen zu tun hast. Ich meine, du hast auch ein Leben, ich weiß. Bin darüber auch sehr verblüfft. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass sich Leute aktiv von mir beschwert haben, aber mir ist angetragen worden, dass ein paar Leute abstimmen wollten, aber dann war es schon zu spät.
Ja, aber dann könnt ihr das eben auf dem Discord-Server machen. Da läuft das, wie gesagt, eine Woche. Und sobald du mir sagst, es hat übrigens gewonnen, bin ich so, ach stimmt ja. Und das heißt, meine Abstimmung kommt meistens, wenn die dann fertig ist, also so eine Woche, nachdem die neueste Folge rauskam. Das war jetzt in den letzten Malen meistens so. Und die Stimmen, das heißt, das ist auch ein Hack für euch, wie ihr doppelt abstimmen könnt. Das kann man hier gleich schon mal sagen. Aber die Stimmen, ich sehe ja bei Discord die Zahlen und die verrechne ich dann mit den Zahlen, die bei mir sind. Und auf Instagram ist es einfach, sind es ja viel mehr. Aber trotzdem wird es dann schon, also jetzt hier bei Hellraiser und Texas Chainsaw Massacre war es echt wirklich knapp dann durch die Stimmen, die dann vom Discord dazu kamen. Wo ja auch Hellraiser gewonnen hatte. Oder? Ja.
Ich habe den Instagram habe ich nicht im Blick.
Nee, bei Discord. Bei Discord.
Ach so, bei Discord war es auch ganz knapp Hellraiser, ja.
Ja, genau, genau.
Ja, wobei wir haben bei Discord so ein paar Leute, die absichtlich immer die Filme nehmen, wo man davon ausgegangen wird, der wird's nicht, weil die halt eben möchten, dass mehr frische sagen, was frisch ist jetzt, also, aber nicht das Erwartbare besprechen. Ja, sei es drum.
Ja, das finde ich auch okay.
Ich bespreche jeden Film gern mit dir.
Nein, das finde ich okay, auch bei Instagram. Ich habe ja ganz viele Follower, die überhaupt nichts mit Horror zu tun haben. Und da finde ich es ja gerade spannend, dass du ja so viele Wildcards hast, dass es dann eben nicht das Erwartbare dann wird. Obwohl ich natürlich auch irgendwann mal, also wollen ist jetzt übertrieben, aber Texas Chainsaw Massacre will ich dann auch irgendwann mal sehen müssen, weil ich einfach diese Lücke schließen möchte. Oh Gott.
Ich bin ernsthaft und ehrlicherweise echt gespannt, was du zu dem dann zu sagen hättest.
Oh Gott.
Weil ich glaube, auch der ist, glaube ich, ganz anders, wie du ihn dir vorstellst.
Ja, das ist für mich auch so ein Folterfilm. Dieser Leatherface, der dann Leute quält und kaputt macht und ihre Haut abzieht.
Der
was
will
weiß
nur
ich?
Spielen.
Ja. So ein bisschen in die Richtung.
Ein paar Hautunreinheiten und läuft mit der Kettensäge rum. Schon ist das Bild des Killers perfekt bei dir, oder was? Ist ja unglaublich hier.
Ja,
also wirklich.
Meine Vorurteile.
Es ist schlimm. Ja, aber nochmal das abzuschließen mit der Umfrage, Leute, folgt einfach Schloggi auf Social Media. Ich meine, guckt da einmal am Tag rein. Das ist immer bestes Entertainment. Wirklich bestes Entertainment. Und,
oder eben auf Discord. Da habt ihr eine fucking Woche Zeit. Und dann bei mir immer so ungefähr am 20., 21. mache ich dann die Umfrage. Und die geht halt nur 24 Stunden. Aber das geht nicht anders bei Instagram. Ich habe das einmal in einem Post gemacht. Da kann man die Umfrage dann länger laufen lassen. Und da hat ungefähr niemand mitgemacht. Deswegen, ihr seid selber schuld. Wenn ihr bei Wahlen nicht mitmacht, dann könnt ihr selber schuld sein, wenn das Ergebnis beschissen ist. So.
Apropos, nochmal hier ein Aufruf an alle Leute, bitte geht wählen und bitte wählt nicht braun.
Genau, am 23., 10 Tage nachdem diese Folge gestartet ist, könnt ihr wählen gehen. Ihr habt hoffentlich schon alle Briefwahl beantragt oder ihr geht direkt ins Lokal und das war hier noch der politische Einwand.
Wunderbar, also pass auf, ich fasse zusammen. Wir haben über interessante Horrorfilme gesprochen, die recht neu sind. Wir haben über Hellraiser geredet, haben über Lust und Lappen geredet, was sehr schön war.
Lust und
wir
Lappen.
Haben die Leute animiert, zu wählen zu gehen und wir haben nochmal erklärt, wie der Wahlprozess bei uns funktioniert. Ich glaube, wir haben wirklich einen formidablen Podcast abgeliefert. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich bin müde, ich will ins Bett.
Ja, aber jetzt nicht an irgendwelchen Würfeln rumdrehen, dann wird das noch ein anstrengender Abend für dich.
Mal schauen. Ich habe ja gestern in der Waschküche mich geschnitten und seitdem habe ich irgendwie Lust, Leute irgendwie in die Waschküche zu locken.
Oh nein, gut, dass ich nicht bei dir wohne.
Okay, ihr Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns bei Schocker mit Schlogger wieder am 13.03. Und ja, entweder mit Sleep Tight, mit Your Next oder mit Still. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, alles Weitere, wie ihr die werte Kollegin Laschlock findet oder mich, kriegt ihr in unserem wunderbaren sexy Outro. Deswegen kann ich nur sagen, auf Wiedersehen. Bis dann, hat mich gefreut, war schön. Und die letzten Worte gönnt ihr.
Okay, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Mal gucken, wie viel ich da weggucken muss und wie viel Jesus da dann weinen muss beim nächsten Film. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Bis denn. Ciao.
Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Tele-Stammtischs von und mit Johanna Schlogger-Baumann und Sebastian Stugos. Mehr von Schlogger als Illustratorin und Autorin findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger. Bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu4U. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott eurer armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis.